Gestern führte mein Leben in eine Richtung. Heute führt es in eine andere.
Haben Sie auch manchmal das Gefühl, das Universum ist gegen Sie?
Furcht, Glaube, Liebe, Phänomene, die den Verlauf unseres Lebens bestimmen. Diese Kräfte nehmen ihren Anfang lange vor unserer Geburt und überdauern unseren Tod.
Unsere Leben gehören nicht uns allein. Wir sind verbunden mit anderen, in Vergangenheit und Gegenwart. Und aus jedem Verbrechen und jeder guten Tat wird unsere Zukunft geboren.
Ich werde dich nie mehr allein lassen.
Einen wunderschönen guten Tag, herzlich willkommen zur neuesten und zweiten offiziellen Episode vom Spielfilmen-Podcast. Jawohl, ihr habt richtig gehört, wir haben einen Namen.
Ja.
Patrick, wir haben einen Namen.
Ich liebe es.
Das letzte Mal waren wir noch die Unbekannten, jetzt sind wir der Spielfilm-Podcast. Sagt man Spielfilm-Podcast oder nur Spielfilm? Wir sind Spielfilmen.
Spielfilm, der filmografische Podcast haben wir ihn genannt, weil ein anderer Filmografie-Podcast-Titel schon vergeben war und wir nichts Englischsprachiges haben wollten. Ja.
Richtig, ja. Genau.
Die ultimative Herausforderung und ein wahnsinnig langer, harter, anstrengender, möchte sagen selbstzerfleischender Namensfindungsprozess. Nicht.
Nein, aber das ist ja so, ich sag mal so, sich einen Namen auszudenken, das kann jeder. Einen guten Namen auszudenken, das kann nicht jeder.
Okay, ich bin noch nicht so überzeugt wie du, aber ich freue mich, dass du Freude hast daran.
Hey Patrick, es ist catchy, oder? Ist so einigermaßen, liest sich gut, ich bin zufrieden. Ich kann nachts gut einschlafen und darauf kommt es an.
Die Psychologie dahinter war ja, man stolpert erstmal drüber, weil Spielfilm klingt ja erstmal komisch, aber ich glaube, wenn man sich so auf der Zunge zergehen lässt und durch die Gehirnwindung fließen lässt, diesen Namen, dann erkennt man einiges Schönes darin, was man eben auch vieldeutig interpretieren kann.
Und, ja.
Es ist nicht so, macht euch mal darüber Gedanken, ihr da draußen.
Genau. Na, ich meine, es gibt ja wirklich manche, die haben da hier sich so einen verquälten Titel ausgedacht, wo da ist halt wie, keine Ahnung, Assassination of Jesse James by the Coward Robert Ford. Die Leute, die das erstmal auf dem Poster gelesen haben, die haben mal einen Herzinfarkt bekommen und haben diese Zunge im Kopf rumgedreht, weil sie gedacht haben, wo hört der Titel auf, wo fangen die Credits an? Aber ja. Spielfilm, kurz, knapp, schön, prägnant. Ich find's gut. Aber ihr dürft uns gerne mitteilen.
Nee, keine alternativen Podcast-Titel vorschlagen.
Genau. So, wir dürfen uns kurz vorstellen. Mein Co-Host, der Patrick.
Hallo. Und du bist? Bitte. Nee, stell dich selber vor.
Okay. Ich bin der Dennis und wir machen einen Filmografie-Podcast. Wir besprechen komplette Filmografien von Regisseuren und Regisseurinnen. Also komplett mit allem, was zugehört, vom Anfang bis zum Ende. Und wir haben in unserer ersten Episode uns den Wachowskis gewidmet, haben da von Bound bis Matrix Revolutions alles besprochen. Das heißt, 2003 haben wir aufgehört.
Korrekt.
Dann wollten wir eigentlich jetzt mit Speed Racer starten, aber wir 2005 haben die Wachowskis keinen Film gedreht, aber zumindest einen kleinen Film, wo James McTeague Regie geführt hat, mitgeschrieben.
Richtig, ja.
Da haben wir gesagt, dann können ein, zwei Worte auch dazu verlieren. Ist, glaube ich, auch damals sehr populär dann beworben worden von natürlich hier von den Produzenten von Matrix oder von den Autoren von den Matrix-Filmen, was ich natürlich sehr gut, wobei ich glaube, zwei Jahre nach den Fortsetzungen kam es vielleicht nicht mehr so gut an.
Er weiß das schon. Also es ist ja eine schwierige Kiste, habe ich mir auch gedacht, in der Werbung, weil ich glaube, als man sich damals die Rechte gesichert hatte für V for Vendetta, über den wir mal kurz hier ein, zwei Worte verlieren möchten, hat man sich vielleicht schon gedacht, ja, Alan Moore, der ist doch hier total up and coming und das ist total heiß und die Leute werden sich drauf freuen. Dann kam natürlich 2003, glaube ich, war es League of Extraordinary Gentlemen raus, die Adaption, die Sean grottenschlecht war. Ja, furchtbar, der Grund, warum Sean Connery gesagt hat, okay, das war's. mit der Schauspielkarriere. Und dann war man eben, glaube ich, nicht mehr so heiß drauf, das Ganze mit Alan Moore über dem Titel zu bewerben, was ja dann auch praktisch war, den auch den Produzent, der die Karten spielt, dass Alan Moore sagt, ich habe da eh keinen Bock drauf, was er bis heute nicht hat. Also er hat ja keine Lust darauf, mit seinem Namen zu werben, hier für diese ganzen Adaptionen, auch nicht für Zack Snyder's Watchmen oder HBO Watchmen. Ja, und hat mir eben, glaube ich, gesagt, ja, Wachowskis, können wir doch auch über den Titel klatschen. Und es hat sie auch bezahlt gemacht. Ich glaube, V for Vendetta war einigermaßen profitabel an den Kinokassen und auch, glaube ich, bei der Kritik ganz, ganz beliebt.
Ich glaube auch, dass er ganz gut ankam. Ich konnte mich zu Beginn nicht so ganz damit anfreunden. Ich war nicht so über, ja, in dem Thema drin. Guy Fawkes hat man halt mal so eine Schule mitbekommen, aber ich war nicht so der allergrößte Fan. Ich habe auch die Graphic Novel nicht gelesen. Ich habe es erst so nach und nach, weil ich habe halt mehr ein Actionfeuerwerk erwartet und das ist der Film natürlich komplett gar nicht. Und ich glaube, so gegen Ende gibt es dann so eine Szene, wo man ein bisschen Matrix-Action, hat man es ja damals immer so genannt, so sobald was in Zeitlupe war und irgendwas in Zeitlupe irgendwo lang geflogen ist und du die Wurfspur, die Flugspur von einem Projektil oder einem Messer gesehen hast, war das, Matrix. Aha, ja. Aber mittlerweile finde ich den ganz okay. Ich habe den länger jetzt auch nicht mehr gesehen, aber so nach der zweiten, dritten Sichtung konnte ich mich da eher mit anfreunden als noch beim ersten Mal.
Ich mag ihn auch recht gern, muss aber dazu sagen, ich habe ihn auch seit einigen Jahren nicht gesehen. Also ungleich zu allen anderen Filmen für diese Reihe, die wir alle nochmal uns hier frisch ins Gedächtnis gerufen haben und die alle nochmal gesehen haben, habe ich jetzt auch wie vor Vendetta nicht nochmal geguckt. Das letzte Mal ist bestimmt schon 6, 7, 8 Jahre her. Ich habe ihn auch im Kino gesehen, mochte ihn ganz gerne. Beim Wiedersehen noch ein bisschen lieber, möchte ich sagen. Ich habe keine konkreten Erwartungen dran gehabt, beziehungsweise ich hatte keine Matrix- oder Wachowski-spezifischen Erwartungen. Ich hatte eher so Comic-spezifische Erwartungen, weil ich die Comics von Moore gelesen hatte einige Jahre zuvor. Und David Lloyd sollte man ja nicht unerwähnt lassen, der das Ganze gezeichnet hat. Und ja, da, ich glaube, beim Kinobesuch so ein bisschen enttäuscht darüber war, dass sie eben da schon das ursprüngliche Material ein bisschen weich gekocht hatten für die Kinoadaption. Dann wiederum ist es aber auch verständlich, also zum Beispiel einfach der Comic dreht sich ja quasi um den Konflikt zwischen einer anarchischen und einer faschistischen Weltordnung und hier haben sie eben so ein bisschen das alles abgemildert und auch die politischen Lager so ein bisschen softer gestaltet, um das Ganze, glaube ich, auch ein bisschen für den amerikanischen Massengeschmack verdaubarer zu machen. Und das hat mich schon ein bisschen gestört, so als damaliger, möchte ich sagen, Comic-Hardliner, der ich da war. Jetzt war ich auch damals Mitte 20 und heute bin ich eben ein paar Jährchen älter und entsprechend auch, glaube ich, einfach ein bisschen gleichgültiger oder milder gestimmt gegenüber solchen Änderungen. Also ich hänge nicht mehr so im Originaltext und ich mag ihn tatsächlich ganz gerne und Natalie Portman ist toll in dem Film und überhaupt die ganze Besetzung ist spitze. Das war für mich immer so das große Plus des Films. Also John Hurt spielt mit und Hugo Weaving, der ja immer gut ist. Stephen Fry spielt mit. Super Besetzung, hat mir gut gefallen.
Ja. Ne, finde ich, ich habe gerade auch nochmal so Bock, den zu gucken, gerade so, ich sag mal, in der heutigen Zeit. Ist ja immer so schön, wenn so manche Filme dann nochmal an Aktualität gewinnen. Ich kann mich immer noch an Ausnahmezustände erinnern, wo damals gesagt wurde, boah, unrealistisch, was für ein Schwachsinn. Und dann ein paar Jahre später,
Der Denzel Washington, Annette Bening,
ja, genau,
Bruce Willis.
Yes, genau, ja. Genau, der Edward Zwick. Zwick-Film. Ja. Aber ja, wie von Detta, wie gesagt, wir haben nicht Regie geführt, aber das Drehbuch zusammen geschrieben und somit natürlich ein bisschen kreativen Einfluss gehabt. Ich glaube, Joel Silver hat auch mitproduziert und
Joel Silver hat ihn erstaunlich lange die Stange gehalten, muss man sagen.
Das ist so eine Sache, also Joel Silver für die vielleicht für eins, wo die Joel Silver nicht kennen, so unglaublich großer, ich sag mal auch ein bisschen schleimiger Produzent, wenn man es so will.
Ist so sagen, ja.
Mit Sicherheit kein angenehmer Zeitgenosse. Ist kein Harvey Weinstein, aber hat mit Sicherheit auch schon eine Menge bescheuerte und doofe Sachen gemacht. Aber hat natürlich auch einen Großteil gerade in den 80ern und 90ern Klassiker produziert, gerade das Action-Kino, wirst du auf jeden zweiten Film, wo du sagst, boah, mein Highlight im Action-Genre, wirst du seinen Namen drin finden. Und ja. Ich fand es immer erstaunlich, dass die Wachowskis, wo ich einfach so ich würde behaupten, das sind keine Menschen, die mit so einer Person auskommen, aber das ist wahrscheinlich dann so dieses Geben und Nehmen in Hollywood, dass sie sagen, okay, gut, wir lassen den hier für uns die Drecksarbeit erlegen, damit wir freie Hand haben. Also ich habe konnte mir die beiden nie zusammen in einem Raum vorstellen, wo die gesagt haben, hey, wir arbeiten zusammen.
Ich erinnere mich daran, dass es tatsächlich auch so ein bisschen in die kritische Rezeption, also zumindest so in die Wahrnehmung seitens der Journalisten und der Filmschreiber reinspielte, die Tatsache, dass eben Joel Silver The Matrix produzierte und dass ich der eine oder andere Kritik gelesen habe, also immer wieder gelesen habe, so, ja, eigentlich haben wir von einem Joel Silver Actioner nichts erwartet oder was ganz Spezifisches erwartet, also dass eben der Mann, der Lethal Weapon gemacht hat und nur 48 Stunden und Die Hard und Predator und Demolition Man und solche Sachen eben, Last Boy Scout, das ist so klassische Joel Silver Dinger. Und dass eben dann sowas bei rauskam wie The Thinking Man's Action Movie, also The Matrix, hatte eben keiner erwartet. Und das ist, ich glaube, das war für alle eine Überraschung, inklusive wahrscheinlich Silver selber, der gesagt hat, vielleicht sollte ich doch mal öfter auf meine Leute hören, die da für mich Filme machen und deren künstlerische Vision unterstützen. Und er hat es ja wirklich lange gemacht. Also die Zusammenarbeit dauerte ja dann über 10 Jahre an. Ich glaube, das letzte, was sie zusammen gemacht haben, war Ninja Assassin. Also beide Parteien in der Produzentenrolle. Aber naja, so unangenehm kann es ja nicht gewesen sein für beide Parteien.
Nee, das ist richtig. Und somit haben sich die Wachowskis dann entschieden, hey, wir planen unseren nächsten großen Coup.
Ja.
Und adaptieren eine japanische Kinderserie aus den 60ern, glaube ich. Mhm. Speed Racer hat mir nichts gesagt, aber ich kann dir eins sagen, Patrick, als ich damals im Kino diesen Trailer gesehen habe, habe ich gesagt, nicht für mich. Nicht für mich. Ich habe mich so außen vor gefühlt. Ich habe gesagt, aus offensichtlichen Gründen. Ich meine, Speed Racer ist wahrscheinlich dann wie die japanische Vorlage einfach kunterbunt. Der Film wirkt sehr, ja, ich sag mal, wie das, was man vielleicht aus sehr übertriebenem japanischen Kino oder vielleicht eher aus Werbespots fast kennt oder einfach komplett farbenfroh, unecht wie sonst was und eine gewisse Künstlichkeit, wenn man so will. Aber das ist ja zumindest, wenn man nicht nach den Machern geht, ist das ja so der Charme. Und es hat, glaube ich, damals auch auf viele sehr, ja, abstoßend gewirkt. Zumindest, wo sie gesagt haben, okay, nicht für mich. Ist also so der übertriebenste Kinderfilm, den man sich wahrscheinlich vorstellen kann und wo die Leute gesagt haben, ey, das hier ist, das kann man sich nur als Kind angucken. Wo andere gesagt haben, ja, Pixar gehe ich noch rein, aber hey, hier, das hier, nee, das geht nicht.
Ja.
Ich habe es auch nicht im Kino gesehen, muss ich gestehen. Ich habe erst später, nachdem ich mehrere Lobeshymnen auf diesen Film mitbekommen habe, habe ich mir den Film angeschaut. Patrick, ich weiß nicht, wie es bei dir war. Hast du den denn im Kino gesehen?
Nein. Mir geht's absolut so wie dir. Keinerlei Erwartungshaltung daran, keinerlei Ehrgeiz, den Film zu sehen. Das ist so ein typischer, eben markengetriebener Hollywood-Film, großes Tentpole-Movie, das komplett in die Hose gehen kann oder eben grandios wird. Also man kennt ja beide Seiten. Hm. Ich möchte vergleichen mit sowas wie Lego-Movie versus Playmobil-Movie. Also beide Sachen sprechen einen eben überhaupt nicht erstmal an, außer vielleicht irgendwie die Sechsjährigen unter uns, die im Geiste vielleicht 6 geblieben sind. Ja, wir sind es nicht, wir sind groß geworden und erwarten vielleicht ein bisschen mehr. Und dann geht man rein und sagt wie im Falle von The Lego-Movie, oh, ist ja doch ganz cool. Oder im Falle von The Playmobil-Movie, den ich nicht gesehen habe, aber auch kein gutes Wort darüber gehört habe, ist da doch nicht so gut geworden. Und ich meine, Speed Racer ist eben auch so ein Ding. Das ist eben schon eine Marke, das ist ein etabliertes Franchise nennt man das ja nicht. Wie nennt man das im zynischen Hollywood-Sprech? Intellectual Property. Da ist ja schon irgendwie halt eine eingebaute Marke drin. Also ein Publikum, möchte man sagen. Ein eingebautes Fandom, das irgendwo da draußen sitzt. Aber es ist natürlich eine komplett nicht marginalisierte, aber marginale Gruppe von Menschen, die seit Jahren oder Jahrzehnten darauf hinfiebern, einen Speed Racer-Film zu sehen. Und ich gehörte natürlich auch nicht dazu. Das wie wahrscheinlich fast niemand 2008. Also sie haben den Film eben trotzdem gemacht. Ich find's gut. Es ist eben auch so ein Passion-Project wie Peter Jacksons King Kong. Also auf den hat wahrscheinlich auch niemand gewartet, aber Jackson hat gesagt, okay, ich habe jetzt so viel Kohle und so viel Macht und ich muss es einfach mal nutzen und jetzt hole ich meinen King Kong wieder raus. Und für die Wachowskis war es eben Speed Racer. Ich wollte ihn nicht sehen. Ich habe mindestens 4-5 Jahre gebraucht, bis ich den tatsächlich gesehen habe. Und auch nur aufgrund der Tatsache, dass er mir eben kostenlos zur Verfügung stand, weil er im Fernsehen lief oder weil er zu streamen war ohne Zuzahlung. Ich wäre nicht im Leben auf die Idee gekommen, dafür Geld auszugeben. Mhm. Und ich mochte ihn ganz gerne. Und jetzt habe ich ihn nochmal wieder gesehen und es hat sich tatsächlich mein Eindruck nochmal zum Positiven gewandelt, entwickelt. Wie geht's dir denn?
Geht mir ähnlich. Also bei mir war es noch länger. Ich glaube, ich habe mindestens 10 Jahre gebraucht, um den zu sehen. Auch wirklich null Interesse gehabt. Und also es ist ja nicht nur so, dass du dann hörst, hey, der Film ist ganz okay. Ich habe wirklich von Leuten gehört, also man hat ja so seine Filmblase, sei es bei Twitter, sei es bei Letterboxd, sei es den Leuten, die man so vielleicht liest bei gewissen Magazinen oder die bei gewissen Filmwebseiten schreiben. Und ich dachte, okay, hier ist einfach keiner dabei, der sagt, ja, das Ding geht. Da war halt ein universelles, ey, der Film ist richtig gut. Der ist
ja super. Wirklich? Okay.
Ja.
Ich kenne Menge Stimmen, die sagen, der Film ist.
Also, Patrick, wenn ich jetzt mal in meine Letterbox-Blase eben geschaut habe, gibt es nur einen einzigen, der den mit 3 Sternen bewertet hat.
Ach so, okay.
Okay. Nein, aber Spaß beiseite. Das Ding kam halt an und dann dachte ich, okay, also hier muss irgendwas dran sein oder entweder, keine Ahnung, alle spielen mir halt einen ekelhaften Steich und es ist halt so eine. Keine Ahnung.
Eine Verschwörung. Ja. Also, Verschwörungstheorie bei Letterboxd.
Die Speedrunner.
Alle haben sich verschworen, um den Film irgendwie schön zu reden, der im Grunde ganz furchtbar ist, ja.
Ja, ja. Ja. Also, als ich ihn dann gesehen habe, es ist klar, du musst dich halt schon so ein bisschen an diesen sehr übertriebenen Stil gewöhnen. Ja. Auch so, ich sag mal so, der ich sag mal, vielleicht unerfahren ist, sagt, oh, die Special-Effekt-Szenen aber doof aus, die gefallen mir nicht, weil das sieht künstlich aus. Mhm. Nein, das ist mir schon klar, dass das alles so gewollt ist und auch da bin ich nicht so, also ich bin auch nicht so der Anime-Fan. Ich kenne vielleicht eine Handvoll, auch wenn nicht jeder Anime, oder lange nicht jeder Anime halt so übertrieben ist, wie das hier, einfach da, die sind von der Farbgebung einfach sehr extrem und das ist nicht unbedingt etwas, worauf ich ja, was vielleicht so in mein Interessenfeld springt. Aber der hier ist schon, ich brauchte ein bisschen. Und der Anfang ist ja auch recht extrem, der springt viel hin und her, erzählt kurz die Vorgeschichte, macht das sehr schön und elegant und auch, sag mal, kurz und prägnant. Also, ich sag mal so, bezüglich Geschichten und Storytelling, da kannst du den Wachowskis nichts vormachen. Das ist schon, das ist gut, das ist auf den Punkt und das hat mir auch zugesagt. Aber ich musste mich wirklich an diesen Stil gewöhnen und bin auch heute noch nach, ich sag jetzt mal, 3 Sichtungen nicht der größte Fan davon. Ist jetzt nicht das, wo ich sage, ja, gebe ich mir. Oder ist keine Ahnung, heute Abend ist Speed Racer Abend, da gebe ich mir das mal. Aber ich finde den Film gut. Ich finde den gut gemacht. Der ist in dem, was er seine volle Hingebung zu. Also der ist halt auch vollkommen unironisch. Da ist nie so irgendwie, hey, wir machen jetzt sonst über das. Wir machen uns darüber lustig oder so. Da ist halt so keine Sekunde irgendwie, ja, oh, guck mal hier, wie bescheuert das eigentlich alles ist. Ist zu keine Sekunde so. In keiner Szene ist kein Meta-Moment, wo die Charaktere plötzlich gucken, ja, ist das hier aber hier ein Kuckuckshaus hier? Nee, gibt's nicht. Also es ist alles sehr earnest. Und da kann ich auch schon mal so ein bisschen meinen Hut vorziehen, weil das macht auch nicht jeder. So einen Film dann zu produzieren und zu sagen, hey, wir machen hier das komplett frei, komplett unironisch und das, wir nehmen das Bier ernst. Ich finde so, an manchen Stellen merkt man so, kommt so ein bisschen der Kinderfilm durch. Und dann gerade so die Sachen mit dem Affen und so weiter und mit dem ganz kleinen Bruder, das ist nicht so unbedingt mein Ding. Und dann finde ich auch, das sind dann so vielleicht die schwächsten Momente des Films. Aber sonst ist es ein der Film gewordene Cartoon überhaupt. Ich finde den spaßig. Ich war erstaunt. So die Action-Szenen, die haben mir damals auch, fand ich okay und haben mir ganz gut gefallen. Aber mittlerweile seit, ich weiß nicht, hast du Ready Player One gesehen?
Ja. Yeah.
Genau, da gibt es auch so eine, ich sag mal, so ein ähnliches übertriebenes Rennen. Und ich bin kein Fan von Ready Player One, ich mag den nicht. Aber das Rennen finde ich sehr cool da drin und da dachte ich auch nochmal, oh, okay, also Wachowskis haben das auch schon wesentlich früher auf einem ähnlichen, ich sag mal, energetischen Level hinbekommen. Und von daher konnte ich mich eigentlich mit Speed Racer überraschenderweise auch gut anfreunden. Ich lobe den nicht so in den höchsten Tönen, wie das sehr viele andere tun, aber ich finde den mehr als grundsolide. Ich mag den.
Ich habe mich gerade bei den Action-Sequenzen, also bei den Rennsequenzen, doch hin und wieder gefragt, einfach nur aus Interesse, nicht weil ich den Wachowskis Böses will,
ja.
Wie viel davon wirklich gewollte Künstlichkeit ist und wie viele einfach darauf zurückzuführen ist, dass wie viel davon auf diese Künstlichkeit darauf, dass eben vielleicht die Special Effects 2008 noch nicht da waren, wo sie vielleicht heute sind. Wobei man eben auch sagen muss, viele Filme aus dem Jahre 2020, also von heute, sehen schlechter aus als das, was die Wachowskis seit 2008 gemacht haben. Weil ich müsste öfter an eben so Autorennen denken wie Minority Report, wo man dann eben sieht, okay, ja, da war einfach die Special Effects. Ich weiß, was Spielberg wollte, aber da waren einfach nur die digitale Effekt kurz noch nicht da, wo er sie vielleicht gerne gehabt hätte. Das sieht dann eben alles doch so ein bisschen nach Matchbox-Autos aus. Aber hier stört das eben gar nicht. Ich habe es auch nicht rausbekommen, um die Frage für mich selber zu beantworten, was gewollt ist und was nicht. Ich glaube, es ist komplett gewollt. Sie haben komplett den Film gemacht, den sie machen wollten. Und am Ende heißt es eben so seitens des Zuschauers oder der Kritikerinnen und Kritiker, friss oder stirb. Musst du so nehmen, wie es ist. Da gibt es ja auch nicht viel reinzudeuten. Da gibt es nicht viel Doppelbödigkeiten. Da gibt es auch ehrlich gesagt keine Ebenen, die sich nach dem zweiten oder dritten oder fünften Mal erschließen. Filme, die irgendwie reifen und von denen man dann vielleicht auch 5 oder 10 oder 20 Jahren sagt, oh, da ist ja doch heimlich toll und da sind ja noch ganz andere Lesarten drin versteckt. Speed Racer ist eben das, was das ist. Das ist eben kunterbuntes, bonbonbuntes Feuerwerk, eine Dauerbeschallung von 130 Minuten, für meinen Geschmack 30 Minuten zu lang, aber sei es drum. Ich kann mit der Anime-Serie auch nichts anfangen. Ich habe in meinem Leben ein, zwei Episoden davon gesehen. Ich hatte großen Spaß, ab jetzt auch mit der Erwartungshaltung so ein bisschen drauf geguckt, können die Wachowskis Humor, weil ich habe ihnen das ja so ein bisschen abgesprochen in der ersten Hälfte unseres Rückblicks und habe festgestellt, ja, ist immer noch ein schwieriges Thema. Ich glaube einfach dadurch, dass sie diesen Affen haben, Chim Chim, und hier der kleine Junge ist Brittle Racer, der kleine Bruder von Speed Racer, so gut besetzt ist, kommen da viele amüsante Momente zustande, aber so richtig authentisch zum laut Loslachen fand ich eigentlich nichts. Trotzdem ist der Film sehr amüsant, der macht gute Laune, er ist unglaublich temporeich. Es ist nicht mein Film. Du sagst Kinderfilm, vollkommen zu Recht. Erstmal zu dem Thema, FSK ab 12, what the fuck, Entschuldigung. Also, das ist ein Kinderfilm. Speed Racer ist ein Kinder- und Jugendfilm. Ich finde es vollkommen legitim, mit einem 6- oder 8-Jährigen da reinzugehen und einfach Spaß zu haben. Klar gibt es ein paar düstere Momente, oh, der Bruder ist tot. Und irgendwie hier fiese Konzerne wollen irgendwie an die Macht. Und natürlich, da sind Themen drin, die kein 6-Jähriger versteht. Aber das ist ein Kinderfilm. Ich verstehe absolut nicht, warum da die FSK gesagt hat, gerade auch unter der Acht der Tatsache, dass da deutsche Fördergelder drin stecken, wir geben das jetzt irgendwie nur für Jugendliche frei.
Ja.
Ist mir schleierhaft. Jede fucking Til Schweiger-Komödie, wo über multiple Orgasmen gewitzelt wird, ist ab 6, aber okay. Geschenkt, auch das geschenkt. Ich hatte einfach Spaß. Also es ist wirklich gut, sehr temporeich erzählt, irgendwie 5 Flashbacks in den ersten 10 Minuten. Ich habe auch das Gefühl, der Film guckt erstmal so richtig ein bisschen runter von diesem komplett Getriebenen und mich außer Atem zurücklassen in dem Moment, als ob dieser Bösewicht auftaucht, Royalton, oder also der CEO von dieser großen Company ging, die ab Speed Racer und sein Papa, der einfach nur Pops heißt, und Mrs. Racer, also die Mama, kämpfen. Die haben auch alle sehr lustige Namen. Auch daran muss man sich gewöhnen, Menschen, die Speed heißen oder Trixie oder Pops. Also John Goodman hat keinen eigenen Namen, der heißt einfach nur Papa. Das ist einfach schwierig, sich auch damit mit der Tonalität des Films anzufreunden. Aber irgendwann kommt man dann eben so rein und es ist sehr hübsch. Auch wenn ich zugeben muss, und das ist jetzt so, glaube ich, dann komme ich jetzt irgendwie auch so zum Schlusspunkt meines ersten kleinen Monologes hier zu, nicht viel übrig bleibt. Wenn dann der Abspann läuft, frage ich mich doch, was habe ich hier gerade gesehen? Denn ich habe nicht wirklich irgendwas Nennenswertes von irgendeiner der Figuren oder vom Plot im Kopf behalten. Ich tue mich wirklich schwer damit zu sagen, worum es geht, außer dass es da eben, weiß nicht, sich feindlich gegenüberstehende Konzerne um die Vorherrschaft im Rennbusiness kämpfen. Das interessiert mich nicht die Bohne. Alles okay. Ist ja alles farbenfroh besetzt. Also.
ich mochte diesen Kampf mit dem Ninja in der Mitte eigentlich sehr gerne, weil dort sieht man auch so
ein bisschen. Der da nachts eindringt ins.
Genau.
In das Hotel, wo die alle übernachten. Ja.
Da ist wahrscheinlich so einfach der Moment, wo, ich sag mal, allein dadurch, dass du dich halt auf einem realen Set befindest, wahrscheinlich einfach was ein bisschen von der Künstlichkeit auch wegnimmt, wenn was dann schon mal, ich sag mal, ein kleines Plus ist. Aber ich finde die Sequenz einfach sehr schön. Die hat mich sehr an hier von Jackie Chan City Hunter erinnert.
Ja.
Also ich bin großer Jackie Chan-Film und ich bin auch großer City Hunter-Fan. Aber ich kann verstehen, wenn das Leuten auch sauer aufschiebt, weil das ist ja wirklich auch, der Film ist halt auch halt komplett Gaga. Also diverse Sequenzen, allein später, wenn es dann also die was ist das nochmal, das ist nicht Mortal Kombat, Street Fighter Hommage dann plötzlich kommt und Jackie Chan im Chang-Li-Outfit darum läuft. Mhm. Aber da habe ich mich so am meisten dran erinnert gefühlt. Und das ist auch so ein Gag, wo ich vollkommen dahinter bin. Also das hat mir super gefallen, die Sequenz, die ist sehr spaßig, die ist gut gefilmt. Und das sind dann auch so Momente, wo ich sage, ja, okay, gut, ich sehe schon, die haben was drauf, die Wachowskis. Und das kam da einfach sehr gut durch. Und das ist auch so der Moment, wo mir so die Mischung aus dem Ton des Films und der Machart am meisten zugesagt hat.
Ich fand auch die Momente wirklich ganz bezaubernd, den Moment nochmal aufgreifend, den du gerade erwähnst, und auch andere Momente, in denen eben der kleine, etwas mopsige Bruder Spritel sich dann so als Actionheld beweisen darf und eben auch so diese eingefrorenen Einstellungen kriegt, ne, wo er dann irgendwie so in der Luft hängt, in der Attacke begriffen, gemeinsam mit Chim Chim, da seinem Schimpansen, aber eben auch John Goodman, dass der Film es eben wagt, Menschen, die nicht dafür gebaut sind, allein körperlich, als Actionhelden zu taugen, einfach in so Actionmomente einbaut und halt sinnvoll einbaut und dürfen da wirklich coole Sachen machen. Also Spritel, der kleine, irgendwie der achtjährige, mopsige Bruder, darf dann irgendwie 10 Meter in die Luft springen und dann Kung-Fu-Kicks ausüben müssen. Und dann John Goodman hier den Bösewicht rotieren über seinem Kopf und dann aus dem Fenster schmeißen. Also das macht schon Spaß. Das ist einfach. Dieser Bruch mit der Realität hat mir auch gut gefallen. Das ist auch tatsächlich, das sind die Momente, in denen mich der Film dann doch wieder überrascht hat, weil von dieser ganzen Plastikwelt, ganz ehrlich, hatte ich da doch irgendwann genug und habe sogar hier und da gedacht, jetzt reicht's aber auch. Also gerade, wo sie, glaube ich, zum ersten Mal durch die Royalton-Fabrik da fahren und du hast diese ewig langen Fabrikgänge, fahren sie runter und gucken dann Gänge runter und dann sind da lustige Maschinen und Menschen fahren auf, wie heißen diese peinlichen Dinger?
Also diese Pseudo-Golfwagen?
Ja, irgendwie sowas. Sieht auf jeden Fall ganz, ganz schlimm aus. Alles komplett computeranimiert, wie aus einem Videospiel anno 1998. Nicht meine Tasse Tee und dachte, ah, okay, wenn das so weitergeht, wird es echt schwierig. Aber ja, klar, dann kommen sie eben in richtige Sets und dann ist eben, glaube ich, so diese Brüche mit der Realität, die fixieren sich so ein bisschen mehr auf die Protagonisten, auf unsere Familie Racer. Und die werden eben in Situationen gebracht, wo sie eben Sachen machen müssen, die im weitesten Sinne übermenschlich sind. Und das hat mir eben viel mehr Spaß gemacht, als diese unglaublichen Plastikwelten zu bestaunen. Also will heißen, der Film ist auch in der Art und Weise, wie er seine abstrakte Welt zeigt, unglaublich abwechslungsreich. Und immer wenn man so das zu einem Punkt kommt, an dem man sagt, jetzt habe ich aber genug von der einen Sache, macht er eben was Neues. Und das ist eben schon eine große Kunst, die ich Speed Racer hoch anrechne und den Wachowskis eben.
Ich finde es sehr erstaunlich, dass sie wirklich gesagt haben, okay, wir machen das jetzt. Ich meine, ich kann, die haben mit Sicherheit so ein bisschen gut wollen oder ich sag mal.
Oder dass Joel Silver gesagt hat, ich bin dabei.
Ja.
Die logische Konsequenz aus Predator, Commando und Die Hard, ich mache jetzt mal sowas.
Absolut. Ich meine, das ist, Joel Silver, das wird auf seinem Grabstein später mal stehen, hat Speed Racer produziert. aber ich denke halt so, es ist schon nochmal so eine Sache zu sagen, okay, nee, wir gehen jetzt nochmal auf Nummer sicher oder so. Nee, es ist halt einfach, die Wachowskis sind halt so super, ja, wie du schon sagtest, so wenig Humor, aber halt einfach, die können nur das lieben, was sie lieben. Also ich glaube, das sind halt Filmemacher, die würden wahrscheinlich nie jetzt irgendeinen Film machen, so, ja, okay, gut, so nach dem Soderbergh-Prinzip. So, ja, ihr macht einen fürs Studio und dann macht ihr einen für uns. Die können nur das machen, was sie geil finden. Das sind, bei Matrix waren das Kung-Fu-Filme und auch Anime, was man auch hier wieder hat, und John-Woo-Filme. Und hier ist es halt einfach eine absolut Comic-Book-artige Welt. Die hätten den auch gar nicht anders machen können. So, weißt du, wenn du den Film mal reingehst und sagst, ja gut, ich kann erkennen, dass der Film so okay ist und von der Struktur her und von der Dramatik her ein vernünftiger Kinderfilm ist, der funktioniert. Aber so das Ganze drumherum, die ganze Künstlichkeit, das alles wegnehmen, würde wahrscheinlich dann so auch ein bisschen was verloren gehen. Und wahrscheinlich wird er dann auch nicht so, ja, ein bisschen seine Eigenständigkeit verlieren. Und das ist ja einfach das, was hier raussticht, aber was halt auch, ich sag mal, auf den ersten Moment, aus offensichtlichen Gründen, du guckst den Trailer oder du guckst ein paar Ausschnitte und denkst, okay, nee, sorry. Also das ist ja auch jetzt kein Film, wenn du irgendwie so am Seppen bist und du siehst plötzlich so einen Ausschnitt, das macht halt ein mir persönlich jetzt, ich hoffe, ich trete niemandem davor vor die Füße, aber wenn ich dann Ausschnitt sehe, dann denke ich nicht, hier bleibst du besser dran. Auch wenn ich den Film eigentlich mag.
Ja. Also, man muss ja sagen, Speed Racer war jetzt kein katastrophaler Flop, wie es Jupiter Ascending einige Jahre später sein sollte, aber er blieb deutlich unter den Erwartungen kommerziell. und auch seitens so der kritischen Rezeption. Und mich überrascht das eben überhaupt nicht. Es ist kein Film, auf den irgendjemand gewartet hat. Es ist auch ein Film, der sich, glaube ich, mit jeder Erwartungshaltung bricht, die man so an die Wachowskis hat. Ich sage nicht, dass das zwangsläufig meine war. Aber ich glaube, es ist falsch. Und einige Menschen sprechen sich immer frei davon und sagen, ja, du musst jeden Film so nehmen, wie er ist. Und ich habe überhaupt keine Erwartung. Und ich gehe völlig unbefangen an jeden Film ran. Bullshit. Natürlich hat man eine gewisse Erwartung. Und von Filmemachern, die eben vorher gepunktet haben mit Bound, mit einem wirklich fiesen, abgründigen Noir und dann zumindest auf dem Papier betont coolen Film, harten Film, also schon so ein bisschen in die Nerd-Ecke gehen, dass dann sowas kommt, was auch nerdig ist, aber eben in eine völlig andere Richtung gehen, so ein bisschen wie das, was dann auch Guillermo del Toro 10 Jahre später mit Pacific Rim gemacht hat, nämlich auch so ein Kinderfilm oder im weitesten Sinne, also ein Actionfigurenfilm, das ist halt...
Ja.
Das muss man eben erstmal verdauen. Und ich glaube, das ist eben, glaube ich, auch den Kritikern und auch Publikum schon schwer gefallen bei den Matrix-Sequeln, die eben auch nicht mehr ansatzweise so cool waren, also cool im eigentlichen Sinne des Wortes, wie der erste Teil, also cool im Sinne von Attitüde, nicht frostig. Dass man plötzlich gesagt hat, okay, wir sind immer noch in dieser coolen Welt, aber es ist eben, wie du vorhin schon so schön beschrieben hast, es ist eben so merkwürdig unironisch und fast sentimental und da ist irgendwie kein zynischer Knochen in deren Körper offensichtlich. Das ist alles so, nennt man das sincere im Englischen.
Ja.
Und das kam eben hier bei Speed Racer voll zum Tragen und damit kam keiner klar. Und ich verstehe das auch. Auch ich kam damit erstmal nicht klar und dachte, ja, okay, wenn man sowas macht, siehe 21 Jump Street oder Chips oder Starsky & Hutch und all diese Adaptionen von Action-Serien oder sagen wir mal Fernsehserien im weitesten Sinne jeder Couleur, die so in den 60er, 70er, 80er Jahren populär waren. An die geht man immer so ein bisschen ironisch ran, so mit dem Augenzwinkern. So, ja, das war damals alles schon so ein bisschen doof, aber hier, Zwinker, Zwinker, liebes Publikum, wir wissen das schon. Und Speed Racer ist eben, das ist eine Liebeserklärung an die Serie oder zumindest an die amerikanisierte Version dieser japanischen Serie. Das ist eben so sein eigenes Ding. Ich weiß nicht, wie so ein Film zustande kommt. Ich bin froh, dass es den Film gibt, auch wenn ich jetzt theoretisch noch 100 Kritikpunkte äußern könnte. Ich habe sogar welche notiert, ich weiß gar nicht, ob ich sie erwähnen will. Aber das ist... Und naja. Das, was neu ist, was so Wachowski eigen ist, also was so wirklich idiosynkratisch ist an dem Film, wie zum Beispiel diese antikapitalistische Agenda, die der Film fährt, indem er immer eben wieder sagt, die bösen Konzerne und wir machen es nicht fürs Geld und wir wollen nur Rennen fahren und ihr mit euren scheiß Millionen und einmal sagt John Goodman hier zu Rolton irgendwie, ich habe Menschen nie getraut, die irgendwie zu reich sind. Das ist auch schön. Also selbst da ist der Film eben, bringt er was Modernes rein, ohne das Kindgerechte an dem eigentlichen Stoff so zu verraten. Und ach, ich weiß nicht, je länger ich drüber rede, desto besser gefällt er mir noch. Ich habe dem Film nur 3 Sterne gegeben.
Ich glaube, ich habe auch, ich glaube, 3 oder 3,5 habe ich, glaube ich.
Ja, Sterne,
ja, Sterne, Poperna. Sterne, Werner. Genau. Ich finde, es ist die filmgewordene Version von Super Mario Kart. Ist halt so mit allem drum und dran. Und wenn das einem zusagt, hey, gebt euch das. Also wer da so wirklich so bisher die Augen verschlossen hat und gesagt hat, boah, Speed Racer ist echt nicht so meins, dem können wir vielleicht so ein bisschen dazu verhelfen, dass auch ein deutsches Star-Aufgebot
in diesem
Film ab und an auftaucht. Unter anderem für all die Dude Bros aus den 90ern, der Günni von Und Tschüss auf Mallorca.
Ja.
Ralf Herford. Benno Fürmann.
Der ach, Benno Fürmann, ja.
Und Tschüss RTL-Filme gemacht, wo sie so eine Crew immer so.
Ach, die ja natürlich.
Oh, ja, ja. Okay, Patrick hat sich als kein Und Tschüss-Fan geoutet.
Nee, aber Mist-Serienbegriff.
Ralf Herford, das war hier, auf wo er das erste Mal in diesen großen Konzern kommt und der ihn dann da begrüßt. Da ja, ist Ralf Herford zu sehen. Zwischendurch taucht, wie heißt der hier? Bleibt treu nochmal auf. Also, du hast ja eben schon gesagt, es wurde mit deutschen Fördergeldern gemacht.
Cosma Schieberhagen darf einmal im Hintergrund dekorativ rumstehen.
Ja. Oh ja, stimmt, Cosma Schieberhagen, genau.
Erinnert man sich auch nochmal gerne dran, ne? Die war da so ein Ding in den späten Nullerjahren.
Ja, ich kenne Speed Racer.
Und, du kennst ihre Mutter, wollte ich sagen.
Ja, ja. Die hätte besser in den Film gepasst.
Ja, ja, doch klar.
Die hätte besser in den Film gepasst. Die hätte halt einfach, die hätte durch den Film gehen können. Ja, okay, ja, gut, passt dazu, ja. Ich habe gar nicht so viel Intellektuelles zu diesem Film zu sagen. Okay, ganz kurz, ich habe nie etwas Intellektuelles zu sagen, aber es haben auch sehr viele Leute sehr viel Gutes über diesen Film geschrieben und da wirklich auch eine Menge reingelesen. Mhm. Das habe ich an der Stelle noch nicht geschafft, um ehrlich zu sein. So irgendwie Kritik an großen Konzernen und was das alles mit sich bringt. Das vielleicht ein bisschen viel reingelesen, da.
Na, das muss man doch nicht mal, das ist ja noch nicht mal ein Subtext. Das wird ja einfach so geäußert von den Figuren von Susan Sarandon, von John Goodman, von Emile Hirsch als Titelfigur. Das wird ja einfach gesagt, da muss man auch nicht viel. Das ist jetzt, ich sag auch, da stellst du da Licht so ein bisschen unter den Scheffel. Das ist jetzt auch keine intelligente Lesart. Das ist ja einfach, der Film sagt das ja. Und wenn ein Kritiker oder Journalist das dann aufgreift, ist das ja auch nicht mit nicht besonders schlau. Weil der Film dir ja quasi ins Gesicht schreit: Konzerne sind böse.
Ja. Erzähl was Neues.
Ja, bitte, ja. Ja, gut, ich meine, einigen Menschen muss man das sagen. Also gerade in Zeiten, wo Disney, Netflix und Amazon alles dominieren, so medial. Also sollte man noch mal Speed Racer gucken.
Um sich daran zu erinnern.
Ja, um wachgerüttelt zu werden. Ja.
Genau. Disney und Star Wars in allem Munde oder auf den Olymp heben, sondern ein bisschen vorsichtig sein.
Ich möchte meine drei, sag ich mal, gefühlten Sterne ein bisschen rechtfertigen. Erstmal sowieso, ich habe seit jeher ein bisschen Problemchen damit oder hadere mit dieser ganzen Sternchenbewertungssache, weil ich tatsächlich auch öfter mal Sachen schlecht bewerte oder eine niedrige Punktzahl gebe, wenn ich denn muss. Und ich mache es ja bei Letterboxd regelmäßig, aber jetzt nicht in meinen anderen Podcast-Formaten, weil das möchte ich auch gar nicht. Und trotzdem sage ich, ich mag den aber, weil ich immer denke, ja, für die Menschen, auf die der Film zugeschnitten ist, ist der sicher toll. Und ich bei Speed Racer steht mir einfach so mein eigenes Alter ein bisschen im Weg. Das eben, ich habe nicht umsonst eben schon Pacific Rim erwähnt und da gibt es sicher noch massenhaft andere Beispiele zu nennen. Bei Speed Racer dachte ich mir wieder und wieder, ich glaube, wäre ich 30 Jahre jünger, das wäre mein neuer Lieblingsfilm gewesen. Ich hätte mir den damals auf Video aufgenommen, hätte es ihn damals schon gegeben und ihn das Videoband zu Tode ausgeleiert. Das ist jeden Tag wieder und wieder geguckt. Das ist einfach ein super Film für Kinder und Heranwachsende. Als Erwachsener überfordert er mich tendenziell etwas. Er ist mir auch so ein bisschen einfach zu wenig gehaltvoll, einfach auf so einer charakterlichen, dramaturgischen Ebene, weil ich eben einfach schon so ein bisschen da das Interesse verliere. Ich habe ihn unglaublich, visuell ist er bombastisch und begeistert mich immer wieder. Auf der erzählerischen Ebene ist er eben so, dass er mich, ehrlich gesagt, relativ früh verliert, schon nach dem Tod des Bruders und nie mehr so richtig einfängt, weil im Grunde ist mir das ziemlich egal, um es mal ganz hart auszudrücken, was da passiert. Und auch dann am Ende dieser Moment des Triumphs, als dann Speed am finalen Grand Prix teilnehmen darf und irgendwie alle ausrasten, dann kommt eben diese Montage, in der sie das Auto vorbereiten für das große Rennen. Da sitze ich da und denke mir so, ja, dann fahren jetzt eben noch ein Rennen, sind ja erst 18 Rennen gefahren in diesem Film. Jetzt eben noch ein Rennen. Also, und das finale Rennen ist dann auch nicht das Spektakulärste. Das Spektakulärste ist diese Monte Cristo Rally 5000 oder wie heißt. Durch alle Sehenswürdigkeiten des Planeten, an allen Sehenswürdigkeiten vorbei, die ich sehr, sehr toll finde. Aber ja, der Plot, wenn man auf sowas Wert legt, lege ich ja so ein bisschen. Ist, boah. Egal, einfach. Auch das Rätsel um die Identität von Racer X ist so.
Ja, ich glaube,
es ist. Möchte ich spoilern. Aber ich meine, der Film macht eben so eine halbe, dreiviertel Stunde ein Riesending draus. Ist es der mutmaßlich verstorbene Bruder von Speed Racer, der Ältere oder nicht? Ist das oder nicht? Und das ist so ein bisschen so eine Sache wer sind die Eltern von Rey in einem neuen Star Wars-Film? Ich sitze dann eben davor und denke mir so, die ist mir das ziemlich egal. Ich bin hier für die Lichtschwerter, beziehungsweise für die Rennen, ne?
Ja, so. Denke ich auch. Das ist dann auch so das, wo der Kinderfilm durchkommt. Ich meine, es sollte, keine Ahnung, ist, glaube ich, keine große Überraschung für jeden, der den Film dann einfach sieht. Von daher denke ich, das ist dann so der Kinderseite des Films geschuldet. Und das ist auch okay. Von daher, ich finde ihn okay, mehr als das sogar. Ich kann aber jeden verstehen, der sagt, boah, nee, also 5 bis 10 Minuten geschaut und das ist mir einfach too much, der da nichts anfangen kann.
Cool, finde ich gut. Sind wir uns ja einigermaßen einig. Könnte doch so viel Schönes sagen über die Piranhas hier in dem Büro des Bösewichts, der Cruncher, was ich auch super fand. Jede Szene, die irgendwie so ein Bond referenziert, finde ich toll, aber zu viel ist gut in diesem Film, der so voll ist, dass man, glaube ich, hier locker eine 2-Stunden-Episode damit füllen könnte, aber eine Empfehlung.
Yes.
So gut soll es ja nicht bleiben, also das ist für mich, ich kann jetzt schon mal verraten, für mich ist so ein filmisches Highlight heute Abend.
Ja, ich habe eben schon gesagt, ich fand es erstaunlich, dass sie Speed Racer dann so nach den Matrix-Fortsetzungen gemacht haben, so wirklich, dass sie da. Und dann haben sie wohl sich gesagt, hey, wir gehen jetzt zum Studiochef und sagen, was wir nächsten Filme machen wollen. Das ist ein 3-Stunden-Drama, das sind 6 verschiedene Zeitebenen und spielt mit Hugh Grant als Kannibalen und Jim Sturgeon als Japaner.
Wir sollten ergänzen zu sagen, sie haben davor noch Ninja Assassin produziert, aber da war jetzt wenig kreativer Input gefragt nach allem, was man so hört. Ne?
Ganz vergessen.
Nein, das ist okay.
Also da war noch, wir wollten es nicht unbedingt so, weil also bei V for Vendetta haben sie zumindest noch als Autor mitgewirkt. Das ist dann hier auch nicht mehr der Fall. Von daher ist so unsere unrecherchierte Meinung, dass da wahrscheinlich mehr so, ja, Wachowskis draufklatschen, damit es mehr Namengebung als ja, eigentlich kreativer
Input. Ja, Quentin Tarantino präsentiert, wir kennen das.
Genau, Destiny Turns on the Radio.
Über welchen Film reden wir jetzt, den du schon so großartig eingeführt hast? Oder einführen wolltest, bevor ich dich...
Atlas. Ja, okay. Sorry. Cloud Atlas. Eine Adaption von David Mitchells Roman, den ich damals gelesen habe und deswegen den Film nicht gesehen habe, bis jetzt vor wenigen Tagen. Ich weiß nicht, wie es dir geht, aber mir geht zumindest so, wenn ich einen Film gesehen habe und ein Buch gelesen habe, ich habe immer wenig Bedarf, dann irgendwie die Verfilmung zu sehen oder dann das Remake zu sehen. Also ich bin dann oft so, okay, eine Geschichte gesehen, es gibt Ausnahmen, ja, aber ich habe das Buch gelesen, dachte, okay, hat mir gefallen, fand ich gut, aber ich habe null Verlangen, den Film zu sehen. Und
ich bin vollkommen bei dir. Gerade wenn ich das Buch gut fand, es hält sich mein Ehrgeiz sehr in Grenzen. Ja.
Wir sollten hier vielleicht erwähnen, wurde zusammen, also sie haben nicht komplett Regie alleine geführt, sondern das komplette Projekt zusammen mit Tom Tykwer auf die Beine gestellt. Es sind 6 Episoden. Tom Tykwer hat 3 Zeitebenen übernommen und die Wachowskis haben 3 Zeitebenen übernommen. Hat ewig lange gedauert, bis sie das auf die Beine gestellt haben. Auch hier, Patrick hat eben schon erwähnt, Speed Racer mit deutschen Fördergeldern. Cloud Atlas wurde auch nochmal, auch in Babelsberg gedreht und auch da, ich glaube, nochmal wesentlich mehr deutsche Fördergelder. Also die haben hier ordentlich was rausgenommen.
Ja, ist, glaube ich, bis heute der teuerste deutsche Film aller Zeiten und die teuerste deutsche Co-Produktion aller Zeiten, ja. Zuvor war es das Parfum, auch ein Tom Tykwer-Film. Und jetzt eben Cloud Atlas. Ich glaube, 20 Millionen Fördergelder stecken da drin. Was für das Deutschland eine Menge ist, ja.
Versucht mal einen Film rauszufinden. So allein der nur einen deutschen Film mit 20 Millionen Budget, das kannst du, glaube ich, lang suchen.
Ja.
Ja, auf jeden Fall ein, wenn man den Berichten glauben darf, hat Tom Hanks dann so ein bisschen geholfen. Sobald du so einen Star dann mit an Bord hast, dass du dann, ja, auch ein bisschen mehr Geld bekommst. Weil das, 3 Stunden Drama mit verschiedenen Zeitebenen, die alle sich so ein bisschen ineinander verwoben sind, ist natürlich auch nichts, was jetzt so die Geldgeber besonders zuversichtlich stimmt, dass da die Kohle wieder reinkommt. Wie gesagt, ich habe das Buch damals gelesen, das fand ich gut, aber auch kein Monster-Highlight. Es verläuft im Grunde fast genauso wie der Film. Also es ist eine sehr, ich sag mal, treue Verfilmung, auch das Buch, also jedes Mal, wenn das Buch in eine andere Zeitebene springt, also es hört auch mitten im Satz auf, gibt gar nicht so Kapitel fertig, sondern hört einfach auf und dann geht's im anderen weiter. Cloud Atlas, Patrick,
ich wollte vorneweg die Frage stellen, weil ich das öfter in damaligen Kritiken gelesen habe, dass das Buch als unverfilmbar gelte. Hattest du auch das Gefühl nach dem Lesen des Romans, dass du gesagt hast, echt schwierig, einen Film draus zu machen? Oder als du hörtest, dass es eben bald eine filmische Adaption geben soll, dass du gedacht hast, wie wollen sie das denn machen?
Also, ich weiß immer nicht, was die Leute meinen, wenn sie sagen, es gilt als unverfilmbar, weil ich verstehe daraus, es ist verfilmbar, aber eben nicht in gut. Also das ist ja so das, was man keine Ahnung, Herr der Dinge gesagt hat oder, keine Ahnung, Watchmen, alles, was Adaptionen bekommen hat, mal mehr gut, mal weniger gut. Mhm.
Ich meine, es gibt schon Mittel und Wege, Bücher, auch teilweise legendäre literarische Werke zu adaptieren, wenn man sie dann eben extrem anpasst auf das neue Format, eben auf das Spielfilmformat. Ich meine, es gibt eine nette Verfilmung von Ulysses zum Beispiel aus den 60er Jahren, eine britische, glaube ich, 61 oder 62. Die ist natürlich nicht ansatzweise zu vergleichen mit dem irgendwie 1100 Seiten Epos von James Joyce, was eines der definierenden Momente der englischen Literatur ist. Oder es gibt eine hübsche Verfilmung von Der Name der Rose mit Christian Slater und Sean Connery, die sich eben komplett auf die Krimi-Handlung konzentriert, weil das Buch selber auch nicht adaptierbar ist, weil es Seiten um Seiten um Seiten nur um lateinische Schriften geht und deren Interpretation und im Grunde die Krimi-Handlung nur so nebenbei stattfindet und man eben für den Film gesagt hat, okay, wir machen jetzt einen netten 100 Minuten draus und es geht eben nicht um die Philosophie und irgendwie um theologische Aspekte, sondern eben allein nur darum, wer bringt all diese Mönche um. Und deswegen habe ich mich eben, und Cloud Atlas war ja von vornherein, wenn ich mich richtig erinnere, so geplant, dass man wirklich gesagt hat, nee, das ist eine vollumfängliche Adaption, da wird wirklich jetzt nichts ausgelassen, wir nehmen alles rein aus dem Buch, was wesentlich ist, und wir packen das in einen einzigen Film. Und ich hörte eben immer so, ja, der Roman sei unglaublich komplex. Und da stellte sich mich dann schon die Frage, ja, wie machen Sie das wohl? Und ich versuchte beim Sehen, damals beim erstmaligen Sehen, so rauszufinden, warum ist der Roman wohl so komplex oder galt als unverfilmbar? Und ich glaube, ich kann es ganz gut erkennen. Und ich kann auch ganz gut die Tricks erkennen, mit denen sich hier die Wachowskis zu helfen wissen.
Ja, also ich sag mal so, ich habe nicht gedacht, wie das ein sehr guter Film sein wird. Weil also das Buch vermittelt zumindest einen sehr schönen, wie gesagt, ist auch etwas länger her, dass ich das gelesen habe, ist mit Sicherheit, ja, über knapp 10 Jahre her, könnte hinkommen. Ja. Das vermittelt ein sehr gutes Gefühl für dieses Thema. Ja, alles ist miteinander verbunden und so dieses zentrale Thema bekommst du durch das Buch sehr gut zu spüren, dass halt alles miteinander verbunden ist. Mhm. Das ist schon der Fall. Aber ich habe nicht gedacht, okay, das hier, also du liest das Buch halt und du denkst noch nicht mal an eine Verfilmung. Also es gibt ja einfach so bestimmte Bücher, wo du sagst, hey, das macht einen guten Film. Mhm. Aber das Buch hier haben die wenigsten Leute in die Hand genommen und haben gesagt, hey, das gibt einen coolen Film. Weil das wirklich in eine kohärente Geschichte zu verpacken, die Sinn macht und die interessant ist, das ist schon noch mal was anderes. Das, ja, das mit Sicherheit.
Jetzt haben wir hier so einen 180-Minuten-Klops. Fühlt sich der Film für dich lang an? Ich meine, ich bin einfach gespannt auf deine Eindrücke, weil du drückst wesentlich mehr Ballast mit. Also mit dem Ballast des Romans, den du zumindest noch so vage in Erinnerung hast, du hast zumindest wahrscheinlich ein Gefühl, das du damit assoziierst. Dir hat der Roman gefallen. Also grundsätzlich schon vielleicht auch eher eine kritische Haltung dem Film gegenüber. Wie hat es dir rundum so alles in allem gefallen?
Ich würde sagen, für die Länge des Films ist der recht kurzweilig, weil ich finde, diese einzelnen Episoden sind relativ simpel strukturiert von ihrer kleinen Geschichte, die sie erzählen, weil so die verschiedenen Themen, die wir haben, und viel mehr gibt der Film mir einfach nicht. Mhm. Also ich finde jede einzelne Geschichte für sich in Ordnung und unterhaltsam und okay, aber sie macht eigentlich nur, also die Geschichte nimmt eigentlich nur an Wert zu, weil es eben so Teil eines Ganzen ist. So jede Geschichte für sich genommen ist halt so eine kleine, ja, so eine Kurzfilmgeschichte. Mhm. Das ist auch so eine Sache, angenommen, du würdest hier so wirklich so einen klassischen Episodenfilm draus machen, so wie jetzt, keine Ahnung, Ballad of Buster Scruggs, wo so, ja, erst kommt die eine, dann kommt die andere, dann kommt die andere, dann kommt die andere. Wird dem Film, glaube ich, nicht so gut tun. Und das ist zumindest so, ich meine, klar, das zentrale Thema ist einfach so, dass alles miteinander verbunden ist und macht natürlich auch mehr Sinn, aber ich finde nicht, dass jetzt so alles zusammen so zu einem großen Ganzen sich zusammenbaut. Dass ja. Du denkst, oder du guckst den Film und denkst, ah, okay, jetzt verstehe ich und dann, ah, ja, jetzt ist so der emotionale Kern offenbart sich mir. Das habe ich nie das Gefühl. Für mich ist es immer noch ein Film, der alle Episoden gut miteinander, mehr oder weniger gut miteinander verbindet.
Die kleine Einschränkung hinterher, ja.
Ja, aber mehr auch nicht. Hm. Und das ist so, ich sag mal so, im Angesicht dessen, was sie sich hier vorgenommen haben, diesen Roman zu adaptieren, sehr nobel. Ja. Aber ich finde, als Film ist einfach ein okayer Film rausgekommen. Und auf dem Papier wahrscheinlich ein Film, der besser sein sollte als Speed Racer. Aber mir hat Speed Racer mehr Spaß gemacht und vielleicht sogar so auf einem emotionalen Level vielleicht ein bisschen sogar mehr gegeben als dieser Film. Also ich finde den auch null so kalt das auch klingt, ich finde den null bewegend. So, es ist keine ja. Geschichte, die mir wirklich nahe geht. Das mit Ausnahme vielleicht die mit den
die mit Halle Berry und Tom Hanks, ne?
ja, genau. nee, mit, ach, wie heißt der? Jim Broadbent, wo er im Altersheim ist.
Ja, okay.
Ja, das ist so das, wo ich
wegen,
sage.
Wegen Götz Otto und Kati Karrenbauer, ne?
Auf jeden Fall, auf jeden Fall. Als Agent Smith Kati, als Walter eine reingedonnert bekommt von Agent Smith höchstpersönlich im Frauenkostüm und Make-up, das war mein Highlight, auf jeden Fall. Ja. Auf jeden Fall.
Ich hatte so ein bisschen spekuliert oder zumindest darauf gehofft, dass du jetzt vielleicht eine sehr, sehr positive Meinung hast und wir sich jetzt vielleicht auch so ein bisschen so eine Debatte entwickelt, weil ich habe tatsächlich, mir tut es so ein bisschen leid drum, weil wir relativ früh in der Historie sind unseres Podcasts und wir eben schon jetzt relativ viele Filme haben, da zähle ich jetzt auch nochmal Reloaded mit rein und mit Abstrichen Revolutions, von dessen, dem ich auch kein großer Fan bin, von denen ich leider sagen muss, ja, das ist nicht so ganz mein Ding und Cloud Atlas ist eben, fällt auch jetzt wieder in diese, ist nicht so wirklich mein Ding-Kategorie. Ich sehe den Ehrgeiz dahinter und die Mühe. Ich bin beeindruckt von der offensichtlichen Logistik, die hinter diesem Film steckt, im Sinne von, wie viele Rädchen muss man da in Bewegung setzen, damit das alles ineinander greift, die ganzen Geschichten auch gedreht auf zwei Kontinenten da zusammenführen, wie viel Arbeit steckt da drin seitens des Editors im Schneideraum, um das alles so zusammenzufügen und der mehreren Komponisten, die hier für die Musik verantwortlich sind, um das alles auch so musikalisch zu untermalen, dass sich das wie aus einem Guss anfühlt. Und das tut der Film eben auch auf so einer stilistisch-ästhetischen Ebene. Da ist kein nennenswerter Bruch drin, obwohl eben Tikva sich hier für drei quasi Handlungsstränge verantwortlich zeigt. Also ich glaube 36, 73 und der zeitgenössische, also 2012 Handlungsstrahl sind Tikvas und die Wachowskis haben eben das gemacht da im 19. Jahrhundert mit hier Tom Hanks als Doktor an Bord des Schiffes und eben die beiden zukünftigen Episoden, die Future Episodes.
Genau.
Das fühlt sich alles schon wie aus einem Guss an. Das ist so ein Film, der passt einfach zusammen. Ich kann auch nicht sagen, dass jetzt beim, ich glaube, dritten Sehen sich das irgendwie langweilig angeführt hat jemals, obwohl der Film eben mit 3 Stunden relativ lang ist. Weil der Film ist ja prall gefüllt mit Plot und Figuren und da passiert so viel und das in einem Erzähltempo noch, also sondergleichen, das ist ja, da schlackert einem die Ohren. Und dennoch, du hast gerade gesagt, das ist irgendwie so als Gesamtkunstwerk für dich nicht besonders beeindruckend oder emotional packend. Und mir geht's eben auch so. Das ist ja, ich krame immer gern meinen alten Lieblingsspruch von etwas ist nicht mehr als die Summe seiner Teile aus. Und zwar genau in solchen Fällen, wo ich das Gefühl habe, alles so für sich genommen. Die Maske, die Special Effects, die schauspielerischen Leistungen, alles, Set Design, Kamera, irgendwie alles sehr schön, alles sehr hochwertig. Wunderbar gemacht, da sind echt Leute, die haben Ahnung haben von dem, was sie tun, aber im Zusammenspiel für mich nicht weiter beeindruckend. Ich gucke das eben so und denke mir, ja, bisschen peinlich, bisschen nervig, das ist auch so, ja, schon ein bisschen platt, was ihr mir da erzählt. Oh ja, alles ist miteinander verbunden, das ja, worauf der Film hinaus will, ist mir auch relativ früh klar, also dafür muss ich jetzt auch nicht alle 30 Minuten Muttermale gezeigt bekommen. Allein die Tatsache, dass eben Rollen in verschiedenen Zeitebenen immer von den gleichen Darstellern gespielt werden, ist jetzt auch ein nettes erzählerisches Gimmick. Nervt aber eben auch irgendwann die Tatsache, dass sie eben auch in teilweise eher schrecklichen Masken rumlaufen. Auch teilweise, möchte ich fast sagen, beleidigende Masken für einige Kulturkreise sicher. Macht es auch nicht besser. Also irgendwie Halle Berry als alten Dr. Fu Manchu da zu sehen, das ist irgendwie für mich bis heute so ein bisschen da sträubt sich bei mir alles. Oder Hugh Grant da als alter Mann verborgen in 10 Kilo Latexmaske. Das ist alles so, ja, das ist, sieht aus wie Babu Frick im neuen Star Wars. Also ganz, ganz schlimm.
Nein, weißt du, wie der aussah? In dem einen De Palma-Film, der Indianer.
Oh, ja, ja, natürlich. Body Double.
Body Double, genau. Ja. So, das war erst, wo ich gedacht habe, gruselig, ich
bekomme Angst. Auch eine politisch etwas fragwürdige Repräsentation eines amerikanischen Ureinwohners in diesem Film. Aber
definitiv.
Ja,
definitiv.
Da hat es ja zumindest doch so Hand und Fuß. Also da hat Catman die Intention des Filmemachers doch dahinter. Das sollte ja durchaus auch einen bewusst verstörenden Effekt haben, während es hier, glaube ich, eher so, ich weiß nicht, soll es amüsieren? Schockieren ja offensichtlich nicht, aber es soll auch nicht jetzt irgendwie authentisch, also natürlich wirken, weil man sieht ja schon diese ganzen kaukasischen überwiegend Darsteller dann eben im Make-up Menschen asiatischer Abstammung repräsentieren soll. Und man denkt sich, also ich zumindest immer dann, es gibt so viele talentierte koreanische, japanische, chinesische Schauspieler, warum nicht die nehmen?
Ja, und ich meine, klar, ist ein Mörderfass, was wir hier aufmachen.
Das möchte ich jetzt auch nicht. Nein, auch von Seoul. Ich möchte jetzt auch nicht sagen, man soll Japaner in koreanischen Räume setzen. Bleiben wir in Korea. Ja. Es gibt eine Menge koreanische, talentierte Darsteller. Engagiert doch die. So.
genau. Nein, also wir machen das Fass auch nicht ganz auf. Wir öffnen so ein klein bisschen, schauen kurz rein und machen wir das Fass wieder zu.
Ja.
Ich meine, klar, sie geben sich hier so ein bisschen, ich sag mal, trauen sich ein Metier vor, was historienmäßig nicht ganz koscher ist, nicht ganz korrekt. Aber sie versucht es natürlich dann so auszugleichen. Ja, okay, nein, aber es sind ja dann alle irgendwie so verkleidet. So, wir haben, ja, Halle Berry, die plötzlich eine, ja, nicht schwarze Frau spielt. Wir haben Gin Sturges, der plötzlich als, nicht Europäer auftritt. Und das, ich sag mal so, Sachen wie, Hugo Weaving spielt die Frau, diese Schwester dort.
Ja, der Film ist ausgewählt rassistisch, möchte man sagen. Also ja. Ist es schon okay. Du hast, ich glaube, dass ich es so auf den Punkt bringe, teilweise ist es eben, durchbricht es ein bisschen Konvention, aber in einer Art und Weise, die auch, glaube ich, vertretbar sind. Dann wiederum, gerade Doona Bae ist da, also die koreanische Darstellerin mit einigen wirklich schlimmen Rollen gestraft, muss eben auch eine Weiße spielen. Und ganz schlimm, eine alte mexikanische Frau, wo man schon so denkt, so, da knarzt es aber im Gebälk. Das ist schon nicht so ganz so cool.
Es ist unausgewogen. Also ich glaube kaum, dass du, wenn du Jim Sturges dann zum ersten Mal siehst, dass du denkst, hier soll ich lachen. Aber ganz ehrlich, als ich als Hugh Grant da in diesem alten Opa-Dicken, als diese 5 Tonnen Make-up da waren, also du kannst nichts anderes als lachen.
Ja, natürlich.
Also, ich könnte mir nicht vorstellen, dass eine andere ich muss jetzt rumgehen gucken, um überhaupt erstmal zu erkennen. Aber ich meine, du siehst ja erstmal, okay, das ist eine Maske, wer steckt drunter? Okay, es ist nicht Tom Hanks. Es fühlt sich trotzdem falsch an, wenn du halt gewisse Leute einfach dann dort im Make-up siehst. Und sie haben ja, ich sag mal, auf Blackface haben sie ja darauf verzichtet.
Ja.
Ich verstehe, wieso. Ich meine, es macht thematisch in dicken Anführungszeichen Sinn. Aber das heißt noch lange nicht, dass es eine gute Idee ist.
Ja, das
lenkt
ist
dann schon ab und zu ab. Und das finde ich, das ist dann halt so das, wo es drauf hinausläuft. Ja. Also es sticht so heraus, dass du halt mehr darüber nachdenkst als so, jetzt macht das thematisch für mich auch mehr Sinn, weil es ist die gleiche Seele dieser Person, die in einem anderen Körper wiedergeboren wurde. So.
Um jetzt vielleicht auch zu einem Punkt zu kommen, der interessanter ist und davon ein bisschen wegzukommen.
Ja.
Es ist der erzählerische Kniff, von dem ich vorhin sprach, oder der Trick, dessen sie sich bedienen, ist ja da irgendwie, der spielt da ja auch mit rein. Und deswegen ist ja auch durchaus nachvollziehbar jetzt aus rein strategischen Gesichtspunkten, warum sie das eben machen, warum sie eben nicht sagen, okay, wir haben eine Romanvorlage mit dem Personal von 60, 70, 80 Sprechrollen. Wir besetzen jetzt alle mit unterschiedlichen Darstellungen, sondern wir nehmen eben quasi ein Kernensemble von, lass mich mal mit 1, 2, 3, 4, 5, 6, ich glaube 8, Pi mal Daumen, 8, 9, Keith David nicht zu vergessen. Also Hauptdarstellern und besetzen die eben in unterschiedlichen Rollen unterschiedlicher Nationalitäten, in unterschiedlichen Zeiten. Und das hilft ja natürlich schon mir als Zuschauer weiter. Insofern kann ich ihnen da eben auch nicht ganz so böse sein. Und du hast ja auch recht, wenn du sagst, es gibt eben kein Blackface. Sie ziehen eben auch schon irgendwo eine Grenze. Also will heißen, Männer in Frauenkostümen sind lustig, aber wenn, dann eben auch nur eine Art und Weise, die eben schon ins Groteske überzeichnet ist. Also Hugo Weaving versucht ja nicht mal eine echte Frau darzustellen. Also wir reden ja nicht von irgendwie Übergriffigkeiten, Aneignungen von Dingen, die man sich nicht aneignen sollte. Also er überspielt das ja auch als Karikatur dieses Nurse Ratched-ähnlichen Charakters, wie in einer Flucht übers Kuckucksnest. Also alles schon sehr grotesk und dann geht's ja auch okay. Und der Film ist sowieso technisch sehr gut. Also muss ich tatsächlich ganz ehrlich sagen, es gibt diverse Momente, in denen ich dachte, ja, das ist wirklich, wirklich toll gelöst. Habe ich wirklich auch über die Kunstfertigkeit der Inszenierung gefreut. Ich wünsche mir eben, es würde in einem interessanteren Film stecken. Ich finde zum Beispiel diese ganze 70er-Jahre-Episode, diesen Handlungsstrang mit Halle Berry, tipptopp. Da sind tolle Momente drin. Ist jetzt nicht Wachowskis Verdienst, sondern eben Tom Tykwer, muss man sagen. Aber allein der Moment, in dem Halle Berry diesen Autounfall hat auf dieser Brücke und mit dem Auto ins Wasser stürzt und wie das gefilmt ist, sehr, sehr dynamisch, sehr interessant, wie die Kamera ihr quasi folgt auf dem Weg und unter Wasser und man wirklich das Gefühl hat, oh, die Schauspielerin ist möglicherweise in Gefahr. Toll gemacht. Auch die Szenen mit Jim Broadbent da im Altersheim, sehr amüsant. Hugo Weaving in Drag, sehr, sehr, sehr lustig. Ich habe viel darin gesehen, was mir eben Spaß gemacht hat. Bloß im Großen und Ganzen, ähnlich wie bei Speed Racer, muss ich sagen, endet der Film dann eben irgendwann. Ich denke mir so, oh, okay. Und bei Speed Racer ist es in Ordnung, weil Speed Racer ist einfach Zuckerwatte gewordenes Popcorn-Kino. Aber Cloud Atlas will eben mehr. Und da finde ich es dann eben schon schade, dass am Ende so gar nichts hängen bleibt, außer, ja,
ja,
das war jetzt alles so ein bisschen offensichtlich, ne? Und dafür habt ihr 3 Stunden gebraucht.
Ja, und das so denke ich halt auch. Es ist alles unterhaltsam, du hast schöne Momente in jeder Episode. Es sind tolle Bilder, das Ding sieht fantastisch aus. Gerade ich mag die Geschichte, wo Tom Hanks hier diesen bösen Arzt spielt. Die ist auch sehr schön gefilmt. Auf Papier ist hier alles in Ordnung, aber der Film kommt für mich auch nie, ist grundsolide, aber kommt für mich dann einfach so nicht zu einem ewigen Ganzen hin. Und das ist dann auch so, Sense8 ist ja auch so eine Serie, die dann so ein bisschen daraus entstanden ist und David Mitchell da auch dann mitgewirkt hat, wo ich dann auch gesagt habe, okay, ist dann nicht für mich, als ich dann vor kurzem, ich habe Sense8 nie gesehen und dann letztens, als ich Cloud Atlas dann gesehen habe, dachte ich, okay, ich habe von vielen gehört, schlägt so in die gleiche Kerbe, dann
ja, ne?
Muss ich das, ist das, glaube ich, dann auch einfach nichts für mich.
Achso, du hast gar nicht reingeguckt. Ich habe tatsächlich die ersten beiden oder ersten 3 Episoden von Sense8 gesehen und natürlich, da ist es eben auch so, dass die sehr viele parallele Handlungsstränge haben, teilweise auch mit, ich glaube, 1-2 Übersteigungen gibt es da sogar beim Cast. Und das ist eben auch nicht so mein Ding. Und du weißt schon ab Episode 1-2, das führt eben zu irgendwas hin, von dem du aber zu Beginn der Serie keine Ahnung hast, wo genau da der Zielpunkt ist. Und das hat mich einfach schon gestört und die Serie so ein bisschen vergrault, weil ich bin da vielleicht auch ein bisschen altmodisch, habe schon so immer die Erwartungshaltung an auch an TV-Serien, dass eine Episode für sich bestehen können sollte, ohne dass ich das die ganze Zeit das Gefühl habe, oh, jetzt habe ich ein Puzzleteil eines 12-teiligen Puzzles gerade in die Hand bekommen und jetzt muss ich bis nächste Woche oder bis Netflix mir sagt, jetzt geht's gleich weiter, warten, bis ich dann das zweite in die Hand gedrückt bekomme. Und bei Cloud Atlas war das jetzt mitnichten so, aber die grundsätzliche Struktur ist die gleiche, da gebe ich dir recht. Und aber eben auch ein Grund, warum ich mit Sense8 nie warm geworden bin. Hätte es anders funktioniert als mit den 10 Schauspielern in 50 Rollen? Glaubst du, es wäre desaströs gewesen für den Film? Hätte man gesagt, okay, wir nehmen nicht diese Doppelung, sondern besetzen das eben alles individuell, jede Rolle? Vermutlich.
Ja, auf jeden Fall.
Weil es ist dramaturgisch ja nicht zwingend notwendig. Also klar, es gibt auch dieses verbindende Element des Muttermals, ne? Also auch, dass ja auch allegorisch prall gefüllt ist. Aber es gibt keine zwingende Notwendigkeit jetzt, dass Tom Hanks Dr. Goose spielt 1850 und dann eben 5 Jahrhunderte später diesen Maori-Krieger.
Ja, ja. Ich glaube, also klar, dem Film tut's keinen Abbruch. Ich glaube, das ist einfach so das Element, was natürlich hier am meisten raussticht und was dann auch so, also wenn es irgendwas gibt, wo sich hier die Leute von erzählt haben, ey, hast du Cloud Atlas gesehen? Hier, Hugh Grant spielt einen Kannibalen, also musst du geben. Und
ja.
Das ist dann so, dass, keine Ahnung, wahrscheinlich noch das, wo du eher so ein bisschen Word of Mouth hinbekommst. Ich glaube, dann wäre der Film vielleicht, Film mit Technik vielleicht noch ein bisschen spannender geworden, ohne jetzt da groß spekulieren, aber so nach dem Motto, keine Ahnung, dass man sich das Filmmeisterwerk aus den 90ern Twins mit Arnold Schwarzenegger und Danny DeVito vornimmt, so, weil der eine Charakter niest in einer Szene und dann sieht man in der Zukunft, wie der andere auch niesten. Somit sind die beiden miteinander verbunden. Und durch solche genialen Filmtricks hätte man das Ganze dann verbunden. Wäre ein anderer Film geworden. Und ich sag mal so, ist ein bisschen unfreiwillige Komik und Unwohlgefühl durch das Auftreten mancher Kostüme und Make-up-Sachen wahrscheinlich weg gewesen. Aber ich glaube, es macht den Film nicht wesentlich besser oder schlechter.
Erzählerisch eine, finde ich, komplett adäquate Krücke, um zu sagen, okay, ich muss mich jetzt nicht alle 2 Minuten auf ein vollkommen neues Gesicht einlassen. Ich finde, was eben so einfach für eine angenehme Dramaturgie sorgt und auch ein bisschen emotionale Nähe zu den Figuren eher hinderlich, weil es einen eben immer wieder rausreißt und ich mich alle zu Beginn, gerade wenn jetzt alle Handlungsstränge so eingeführt werden nach und nach und die sind ja miteinander ineinander geschnitten in sehr, sehr schneller Abfolge, in der ersten halben Stunde des Films muss ich mich eben immer wieder und wieder und wieder arrangieren mit der Vorstellung, dass eben Tom Hanks oder Ben Whishaw oder Duna Bay oder wer auch immer, Susan Sarandon, plötzlich eine völlig andere Rolle spielt. Ein bisschen wird das entkräftet dadurch, dass eben die nicht so großen Namen weniger tragende Rollen spielen. Also man muss ja sagen, Duna Bay zum Beispiel, die koreanische Darstellerin, hat, glaube ich, nur 2 tragende Rollen in diesen 6 Handlungssträngen. Ansonsten ist sie eher so taucht sie eher so am Rande auf. Aber Halle Berry und Tom Hanks sind eben prominent in fast jeder Handlung, in fast jedem Handlungsstrang. Und das ist für mich eben schon sehr anstrengend gewesen und tatsächlich auch so ein bisschen nervtötend, mich immer wieder damit zu arrangieren, mit, okay, da ist jetzt Tom Hanks wieder in einem anderen Make-up und spielt wieder eine andere Rolle. Und so amüsant das ist, und ich rede jetzt hier insbesondere zum Beispiel von der 2012er Episode, in der er eben so einen britischen Gangster spielt mit so einem fetten Cockney-Einschlag. Und also die Szenen mit ihm sind sehr, sehr humorvoll.
Ja.
Der Jim Broadbent ist sein Verleger und er veröffentlicht eben seine Autobiografie, die heißt Knuckle Sandwich. Und es ist eine unglaublich lustige Szenerie und Tom Hanks macht das super. Ich habe auch einmal herzhaft gelacht dabei, auch eine Tom Tick war Sequenz, deswegen lustig, weil Wachowskis konnte ich Humor nicht so gut. Ist jetzt meine These, die ich mir selber hier gerade schön rede. Die ist super, aber sie ist auch komplett irritierend, weil ich so damit beschäftigt bin, mich jetzt irgendwie darauf einzulassen und der Film eben sagt, okay, jetzt haben wir einen netten Gag gemacht und tschüss. Und eigentlich spielt dann die Figur, die Tom Hanks da spielt, also diesen ins Groteske überzeichneten britischen Gangster, gar keine weitere Rolle mehr für den Film.
Yeah.
Stattdessen grätscht ab wieder Maori Tom Hanks rein oder der alte Dr. Tom Hanks oder sonst wer und ich muss mich wieder mit denen arrangieren. Und das fand ich tatsächlich als aktiv anstrengend beim Zugucken. Deswegen wurde der Film zwar auch nicht langweilig, aber es erschöpfte mich eben irgendwann und wechselte dann in so ein Gefühl auch des Genervtseins, muss ich ganz ehrlich sagen.
Wahrscheinlich hängt dann auch dann damit zu tun, also zumindest vielleicht für uns beide, dass dann einfach so emotional keine Geschichte wirklich greifbar ist. Also nicht greifbar, das klingt vielleicht ein bisschen zu hochgestochen, aber zumindest nicht, dass wir sagen können, ey, okay, daher bei der Geschichte, ich saß voll dahinter, ich wollte wissen, wie es ausgeht, ich habe mit den Charakteren mitgefiebert, weil du so einfach in, ja, vielleicht dadurch, dass du so die Schauspieler siehst in verschiedenen Charakteren, dass du so, das ist so der, keine Ahnung, offensichtliche Blick hinter die Kulissen, so du siehst ein bisschen das Filme machen, wie sie vielleicht, keine Ahnung, schnell die Kostüme wechseln und plötzlich wieder in eine andere Rolle spielen, wie in so einem Theaterstück, wo Schauspieler mehrere Rollen übernehmen und was dann so ein bisschen ausnimmt. Aber so nach und nach hast du mich, glaube ich, so überzeugt, dass Wachowskis vielleicht nicht gut mit Humor sind und wo ich schon dachte, gibt's auch humorvolle Momente auf jeden Fall im Film. Aber ja, stimmt, das sind alles Tom Tickmer-Episoden. Ist richtig, ja.
Also bestimmt, die Wachowskis können andere Sachen, sind komplett sentimental, sind ehrlich. Wir haben, wie gesagt, keinen zynischen Knochen im Körper und ich rechne ihnen das hoch an. Sie sind auch technisch wirklich ganz, ganz vorne mit dabei, was sie machen, hat wirklich technisch Hand und Fuß, es ist technisch astral, aber bestimmte Sachen können sie einfach nicht. Und das ist jetzt auch nicht schlimm, nicht jeder muss alles können. Kubrick war auch nicht der große Herzensbrecher mit seinen Filmen, das war auch eher alles so eher wichtiger war ihm irgendwie die hohe Kunstfertigkeit oder Neuartigkeit seiner Filme, als jetzt zu sagen, ich möchte wirklich da ans Herz gehen. Obwohl ja, Path of Glory ist sehr, sehr berührend. Egal, blöde Diskussion, tausendmal geführt, will ich nicht wieder anfangen. Aber ich glaube, einfach Humor und Sex können die Wachowskis nicht so gut. Was überrascht, weil Bound ist eben sehr, sehr anregend. Aber Reloaded hat eine furchtbare Sexszene. Ich finde, Cloud Atlas hat auch wieder eine furchtbare Sexszene zwischen Duna Bay und Jim Sturgess. Jim Sturgess in Yellowface, möchte ich es jetzt mal nennen. Ganz schrecklich. Sieht aus wie aus einem Calvin Klein Werbespot. Ich wünsche mir da einfach so ein bisschen mehr auch Nähe zu den Figuren. Und ich kann keine Nähe empfinden, wenn eben alles vor Künstlichkeit nur so platzt, glänzt. Es ist mir zu artifiziell, was grundsätzlich okay ist. Ein valides Stilmittel im Falle von Speed Racer, was eine Adaption eines Animes ist. Aber gerade Cloud Atlas, zumindest auch auf der musikalischen Ebene, sagt mir immer, du musst mitfühlen, große Emotionen, spürst du es nicht, diese Emotionen, wie sie überkochen, diese Emotionen und der Film. Und dann kommt da diese Sexszene rein, ich habe das Gefühl, okay, ja,
es
fehlt jetzt nur, dass irgendwie Duna Bay in die Kamera guckt und sagt, Passion by Chanel oder so. Das ist
ja, und das ist, glaube ich, so, wo es bei Matrix wirklich so den Ton aber 100% getroffen haben, das ist ja so diese, keiner von diesen Filmen würde ich als sehr philosophischen Film bezeichnen. Ein Thema, wo ich minus 100 Ahnung habe. Und ich glaube, so, das versuchen sie seitdem immer noch mal so ein bisschen dahin zu kommen. Und das ist auch hier so diese hobbyphilosophischen, ich will nicht pseudopsychologischen oder
pseudophysiologischen.
Pseudophysiologischen Gespräche und Dialoge, die nicht so ganz hundertprozentig rüberkommen. Das ist halt alles so, ja, es soll halt cool klingen und ein bisschen nachdenklich klingen, aber da ist halt nichts, was bei mir ankommt. Hm. Und bei Matrix, es ist wahrscheinlich so das gleiche Philosophie-Level, aber beim Matrix, das hat halt einfach nur gesessen. Das hat zum Film gepasst, das hat innerhalb der Story gepasst, das war sehr schön angewendet auf so die Heldenreise. Und seitdem habe ich so das Gefühl, die spielen so ein bisschen Catch-up. Oder so diese, die Philosophie, die sie dann immer in ihren Filmen unterbringen, so diese ach so schönen Dialoge. Ja, was war das hier von dem einen Komponisten? Halbgelesenes Buch ist dann nur ein halbgelesenes Buch, sowas halt so. Und du so denkst, ja, sorry, nee.
Naja, das kommt ja aus dem Buch, ne? Das ist aber auch so. Das ist aber auch so ein bisschen was.
Ich habe mich damit schwer getan.
Die Bonmots aus dem Buch, ich wünschte, sie hätten sie nicht in den Film eingebunden. Vielleicht ist es eben auch deswegen nicht förderlich gewesen, dass ich den Film gesehen habe, nachdem er schon im Kino gelaufen war. Und ich habe den dann zu Hause auf Blu-ray gesehen oder als Stream. Und da waren eben auch schon diese ganzen Zitate aus dem Buch so durchgekaut, dass ich dachte so, als sie dann kam im Film mit What is an ocean but a multitude of drops? So ein bisschen so, also es erinnert mich so ein bisschen an die Zeit, als Sophie's Welt von Justine Garda, dieses Jugendbuch, plötzlich so bei Erwachsenen boomt und alle dachten, oh, Philosophie. Und keiner merkte oder wollte zugeben, dass es eigentlich ein Kinder- und Jugendbuch ist, was sie lesen. Genauso wie irgendwie heute alle Erwachsenen felsfest behaupten wollen, Harry Potter seien eigentlich heimlich Erwachsenenbücher. Das ist so... Ist nicht verkehrt. Ich lese auch Jugendbücher, aber dann seid doch ehrlich und da hätte ich mir vielleicht sogar ein bisschen Augenzwinkern gewünscht und gesteht euch ab und zu ein, dass das, was ihr sagt, nicht besonders deep ist. Und Cloud Atlas ist eben so, sagt mir mit jedem Bild und mit jedem Ton auf der Tonspur, mit jeder schauspielerischen Leistung und alles da, in allem brennt so ein Feuer. Oh, ich bin so tiefgründig und das ist er einfach nicht.
Ja.
Und das hat mich, glaube ich, einfach so ein bisschen enttäuscht und jetzt wieder enttäuscht. Aber wie gesagt, 180 Minuten kann man schlechter verbringen. Der Film geht schnell vorbei. Er ist so voll und treibend, dass wenn der Abspann dann läuft, man sich denkt so, oh, wow. Das ging schneller vorbei als der Pate. Er ist aber leider nicht
drei.
So gut wie der Pate. Der Pate 3. Er ist so gut wie der Pate 3. So etwas schlechter. Etwas schlechter.
Yes, dann wollen wir damit.
Ja, bitte. Ist jetzt so. Oh Gott, wir haben so viele Menschen vergrätzt. Ich glaube, Spielfilm wird nicht abgehen. Weil Menschen denken, okay, das wird jetzt hier so ein Liebesfest für die Wachowskis. Wenn sie schon mit denen anfangen, dann feiern sie bestimmt jeden Film ab. Aber
hey, Patrick, wir haben beide sehr viel Bock auf die Wachowskis gehabt.
Ja, mir tut auch der Kommentar mit Justine Garda und Joanne K. Rowling und das sind ja alles so geliebte Menschen und Joanne K. Rowling ist ja auch so ein toller Mensch, wie sie jeden Tag bei Twitter beweist. Ich möchte auch gar nicht Schlechtes sagen. Ich, ich, Ich lese ja auch gerne, ich lese mit meinem Sohn ganz viel Roald Dahl gerade. Das ist ja auch ein zweifelhafter Mensch gewesen und der schreibt trotzdem gute Bücher. So. Egal, weiter. Toller Film. Was kommt jetzt? Juhu.
Was kommt jetzt? Patrick, da wollen wir es doch wieder
das gut machen. Das große Finale.
Und widmen uns Jupiter Ascending. Ja, wie fange ich an? Ich habe damals auf jeden Fall noch im Kino gearbeitet, als der rauskam. Und ich weiß, als der angekündigt wurde, ist es auch einer dieser Filme geworden, wo, ich glaube, der wurde über ein Dreivierteljahr plötzlich verschoben.
Ja, stimmt.
Der Kinostart war und stand unmittelbar bevor. Und dann, nope, wird nach hinten geschoben. Und das war auch so der Moment, wie gesagt, zu dem Zeitpunkt auch, ich hatte kein Speed Racer gesehen, ich hatte Jupiter Ascend, Cloud Atlas nicht gesehen. Das war für mich der nächste Film nach den Matrix-Fortsetzungen,
ja.
Die ich auch zu dem Zeitpunkt noch nicht so, ja, ich glaube, da ging es schon wieder so ein bisschen, da hatte ich mich so einigermaßen damit angefreundet. Also ich war guter Dinge, ich fand die Trailer sahen cool aus, Space Opera, Sci-Fi, Action. Ich glaube, jetzt treffen sie wieder hier den richtigen Ton, es wird wieder ein guter Film. Okay, du hast jetzt eben schon mehrfach entschuldigt, damit ich das gleich nicht tun muss, versuche ich es mal so zu sagen. Als ich den damals im Kino gesehen habe, die Mitarbeiter haben mich und meine Kollegen haben mich mit Schaum vom Mund aus dem Kinosaal gezogen, weil ich nicht hoch erfreut war, sagen wir es mal so. Ich war einfach nur maßlos enttäuscht. Ich war maßlos enttäuscht, ich fand den Film ganz, ganz grauenvoll. Und ich fand den sehr schlimm. Und ich habe auch bin sicher gegangen, dass jeder in meinem Umfeld weiß, wie schlimm ich diesen Film fand. Und dass sie auch gar nicht reingehen sollen. Ja, also war nicht sehr angetan. Wir können gleich ein bisschen näher darauf eingehen, wieso das so ist. Aber meine Begeisterung war das Gegenteil von Begeisterung.
Meine Begeisterung war das Gegenteil von Begeisterung. Ich glaube, das sticke ich mir irgendwie hier so auf so ein Lätzchen und rahme es ein, hängst an die Wand. Das ist eigentlich ganz schön. Ja, mir geht's ähnlich. Tatsächlich, der Film scheint fast wie maßgeschneidert für mich zu sein. Ach so, ich wollte übrigens zu Cloud Atlas hinzufügen. FSK ab 12, wie Speed Racer. In Cloud Atlas zerplatzen Körper am Boden, Menschen werden in den Rücken geschossen, Blood Squibs fliegen durch, also Menschen werden amputiert. Das ist, genau.
Ne? Ja. Ich war sicher, der war ab 12. Ich gucke den Film und dachte, okay, ich habe mich so vertan. Der Film ist 100 pro ab 16. Der
ja.
100 pro ab 16.
Ich war, komplette Willkür. Ich meine nur, ich sage das auch mal ganz ehrlich, selbstkritisch in Bezug auf unseren hiesigen Kulturkreis, weil wir uns ja gerne über die Amerikaner amüsieren, so von wegen, ja, solange 1000 Leute erschossen werden, hier PG-13, aber lass mal irgendwie jemanden eine Brust entblößen. In Deutschland anscheinend nicht groß anders. Also solange fette deutsche Fördergelder drinstecken,
ich wollte sagen, ja.
Da wird dann auch gerne mal so ein bisschen ein Auge zugedrückt. Jupiter Ascending hat keine deutschen Fördergelder, das merkt man dann eben auch. Ne? Das ist eine australisch-amerikanische Koproduktion, da sind dann eben auch entsprechend fast nur amerikanische Schauspieler drin zu sehen, ein paar Briten. Ja, hat mich der Film... Ich hatte mich medioker drauf gefreut. Das, was du sagst, ist nicht ganz unerheblich dafür, dass ich ein bisschen an meine Vorfreude da abgebaut habe, nämlich die Tatsache, dass Wachowskis bzw. das Studio gesagt hat, weiß nicht, ob es da Press Release gab, ich habe es jedenfalls auch gelesen, das wird eben kein Summer Tentpole Movie mehr, also ein potenzieller Blockbuster, der irgendwie im Juli anläuft oder im Juni, sondern das wird eben quasi so in den Kinofriedhof, Cinema Graveyard, Anfang des Jahres verschoben, wo eigentlich fast alle Filme landen, von denen die Studios sagen, ja, die sind doch nicht so gut geworden, wie wir es uns erhofft hatten. Das ist das letzte Mal, dass mir das passiert ist, auch sehr prominent, das war vor 2. Jahr mit Black Hat, dem Michael Mann-Film, wo es, der wurde nicht verschoben, aber ich habe mich irrsinnig darauf gefreut und als ich dann, das ist ein Universal-Film, dann las, oh, der startet irgendwie am 8. Januar, dachte ich mir, okay, so viel Vertrauen haben sie also in ihren Film. Was nichts über die Qualität von Black Hat sagen soll, aber es sagt ein bisschen was über die Qualität von Jupiter Ascending, vielleicht hat man was geahnt, ich weiß es nicht, vielleicht brauchten sie einfach wirklich mal Zeit, keine Ahnung, der Film ist eben technisch auch sehr ehrgeizig. Ich mag ihn lieber als Cloud Atlas, ich weiß nicht, wie viel das heißt, ich denke, er ist geradliniger, was ein Plus ist, ich mag die Besetzung zum überwiegenden Teil, das ist auf jeden Fall ein Plus. Mag Channing Tatum, mag Mila Kunis, mag Sean Bean, jeder mag Sean Bean, glaube ich. Und ich mag einige auch etwas weniger. Aber grundsätzlich so die zwei nominellen Hauptrollen sind mir sehr sympathisch und ich mag eben auch die Albernheiten darin, weil es für mich so auch ein bisschen wieder eine Rückkehr zu dem war, was sie in Speed Racer gemacht haben, nämlich einfach ohne Rücksicht auf Verletzung geschmacklicher Konvention einfach einen albernen Film zu machen. Das haben sie auch mit Cloud Atlas gemacht, bloß da steckte eben der alberne Film in dem Korsett eines Prestige-Literaturfilms. Und hier sagen sie einfach, okay, wir lassen es albern sein, bis ich eben irgendwann gemerkt habe, oh nein, die wollen doch was Größeres, die wollen ein großes Weltraum-Epos erzählen und möglicherweise noch mit 4 eingebauten Sequels, die wollen hier wirklich so Worldbuilding machen, um hier eine viel größere Geschichte zu erzählen. Und irgendwann merkte ich, okay, das ist jetzt nicht mehr einfach nur eine relativ geradlinige Heldenreise, wie es vielleicht der erste Krieg der Sterne war, sondern das ist hier tatsächlich Plot der Film. Da passiert so viel und man hat das Gefühl, man verpasst auch ganz viel. Also Szenen, die aufeinander folgen, wirken unnatürlich, weil man das Gefühl hat, Menschen kennen sich so schon viel besser. Die haben eine sehr viel größere gemeinsame Geschichte, als sie es im Film tatsächlich haben, von der wir wissen. Da ist einfach so viel drin. Das ist einfach viel zu viel, zu viel, zu viel. Und da kann alles noch so technisch gut aussehen. Der Film ist zu voll. Und ich finde, daran scheitert er so ein bisschen an seinen eigenen Ambitionen. Nicht immer. Es gibt auch hier Momente, die gelungen sind. Wie gesagt, wieder hier die Summe der Teile und so weiter. Aber als tatsächlich befriedigende spielfilmlange Abendunterhaltung ist er für mich nicht besonders wertvoll. Ich habe keinen Schaum vor Mund wie du. Aber ich war ein bisschen enttäuscht, ja. Ich war, ja, enttäuscht. Weil ich dachte, das ist so ein bisschen, das könnte eine potenzielle Rückkehr sein zu Hochform für die Wachowskis, weil das ist genau ihr Ding. Aber da gibt es eben so ein paar Momente, die passen für mich einfach nicht. Und ich habe viel über den Film gehört, Stimmen im Sinne von, das hätte eine tolle Fernsehserie ergeben. Und ich bin da immer so ein bisschen, ich kriege immer so ein bisschen Bauchweh, wenn ich sowas lese. Jupiter Ascending ist einer der wenigen Fälle, denen ich sofort sagen würde, ja. Sehr wahrscheinlich, ja, sehr wahrscheinlich eine tipptopp 8- bis 10-teilige Miniserie oder erste Staffel einer ambitioniert angelegten Fernsehserie. Aber das ist einfach zu viel Plot in zu wenig Zeit. Und da können auch die guten Darsteller nichts retten.
Ja, also
Ende des Monologs, Entschuldigung.
Ich schicke mir was zu trinken ein. Patrick, ich glaube mir, es werden noch ein paar Monologe folgen von uns beiden. Von daher, ich glaube, wenn wir uns jetzt schon mit dem Entschuldigen anfangen, dann hören wir nie auf.
Ja, mir tut es leid, ich will schwärmen. Ich will schwärmen. Vielleicht bei unserer nächsten Miniserie.
Ja. Vielleicht. Ja, also es zieht sich ja jetzt so, wir haben ja gesagt, wir machen das Ganze, indem wir einfach so auf das Gesamtwerk eines Regisseurs oder in dem Fall eines Regisseurduos, eines Geschwisterpaars zurückschauen und drauf schauen und sagen, okay, was verbindet die, was verbindet die Filme, was macht sie vielleicht dann als Gesamtwerk interessant? Und ich glaube, was ich wirklich so auch für mich jetzt mitbekommen habe, auch dann so einfach dadurch, dass du gesagt hast, dass sie einfach so wirklich humorfrei und sie könnten keinen ironischen Film über irgendeine Sache machen. Also das liegt denen, glaube ich, das liegt denen sowas von fern. Also sie können einfach nur, wenn sie etwas haben, dann machen sie die passionierteste Version davon. So, die sind mit Leib und Seele dabei. Das ist so eine Sache, das kannst du denen, glaube ich, nie vorwerfen. Also, wenn sie etwas machen, dann sind die einfach 100% da. Die stehen mit Sicherheit jeden Tag, sind die Ersten, die auf der Matte stehen. Die sind halt einfach nur 100% begeistert von ihrem eigenen Material. Und ganz ehrlich, gut für die. Gut für die. Es gibt mit Sicherheit mehr als genug Leute, die. Und auch das ist okay, aber die, für die ist dann mehr so der Handwerkerberuf, die dann sagen: Hey, ich mache hier so mein Ding und das ist in Ordnung. Und so Leute soll es auch geben, so Leute muss es auch geben. Im Endeffekt ist es, am Ende des Tages ist es immer noch eine Industrie und du kannst nicht erwarten, dass dort alle Leute, die dort arbeiten, jeden Tag mit Herzblut dahin gehen, sondern dass dann einfach ein Großteil dahin geht, um einfach nur sein tägliches Brot zu verdienen. Das ist doch vollkommen in Ordnung. Aber die Wachowskis gehören nicht dazu. Und das ist dann auch so die Sache, weswegen wir sagen, okay, ich freue mich auf den nächsten Wachowskis-Film, weil der bietet mir etwas, was ich sonst nirgendwo zu sehen bekomme. Das sind in diesem Fall Jupiter Ascending einfach großartige Bilder, epische Sachen, aber auch so die kitschigste Version einer Geschichte, die du wahrscheinlich im zeitgenössischen Kino machen kannst. Also, und das hat mir auch bei Jupiter Ascending einfach sowas von missfallen. Ich fand einfach, dieser Plot, diese Abhandlung von Handlungssträngen ging mir halt einfach nur so gegen den Strich, weil es halt, ich konnte mich nicht damit anfreunden, dass ich einen Science-Fiction-Film sehe, aber habe halt die kitschigste aller kitschigsten Märchengeschichten überhaupt zu sehen bekommen. Und das ist auch wieder so eine Sache, wo anders wie Speed Racer, wo ich sage, die Geschichte selbst finde ich wirklich gut, aber die visuellen Sachen haben mich vielleicht dann doch am ehesten eher gestört oder wo das Visuelle mich, ich sag mal, davon abgehalten hat, den Film etwas mehr zu mögen, ist es hier andersrum. Ich fand es visuell wirklich, also hier sind ein paar ganz beeindruckende Bilder, die natürlich von, ich sag mal, im Großteil von CGI-Arbeitsbienen vor Computern zusammengebastelt wurden. Aber nichtsdestotrotz sind da ein paar beeindruckende und schöne Bilder drin. Das muss ich zugeben. Das ist sehr schön, auch ein paar sehr schöne Sets. Aber die Geschichte, ich konnte einfach nicht. Ich habe mich einfach so, also selten hatte mich im Kino ein Film so gelangweilt. Ich fand, die erste halbe Stunde geht noch, auch wenn das da alles so ein bisschen, keine Ahnung, komisch ist, so das mit Mila Kunis Familie und so, das ist, dann, ich glaube, das ist so der einzige Moment, wo du sagst, okay, kommt vielleicht ein bisschen, keine Ahnung, Humor durch, aber dann so die, ist das Bruder oder ihr Cousin, der irgendwie die Geschichte mit ihren Eierstöcken, ist das der Cousin oder der Bruder?
Ja.
Das ist der Cousin, oder?
Frag mich.
Also irgendjemand von der Familie. Aber wo ich dann denke, okay, versuchen Sie sich ja an Humor, soll das witzig sein? Ich weiß nicht. Aber zumindest so die erste halbe Stunde, da war ich noch so dabei. Aber sobald es dann wirklich von der Erde weggeht und so dieses Planetensprunghafte ist und Mila Kunis einfach so als Plotpoint oder als MacGuffin quasi, ja, Mensch gewordener MacGuffin, der hier durchgereicht wird. Ich habe gesagt, also ganz ehrlich, erzählt mir bitte einfach eine Geschichte, aber das hier ist einfach nur, also mir ging es super gegen den Strich. Ich werde gleich so ein bisschen was erzählen, dass mir das alles mittlerweile, ich habe den jetzt letztes Jahr nochmal gesehen und bin mittlerweile nicht komplett positiv gestimmt, aber ich konnte dem Film bei der Zweitsichtung mehr abgewinnen, als ich das bei der Erstsichtung getan habe. Ich war so ein bisschen,
ja, okay, gut. Also langweilig ist für mich schon das richtige Adjektiv, zumindest trifft es auf mich zu. Also mir ging es eben ähnlich und tatsächlich ist hier für einen Film, der so viel Plot erzählt, Plot, das ist hier, wir sind hier wirklich so auf J.J. Abrams Level. Und ich musste auch an dieses quasi legendäre Interview geben, was ich glaube, wer ist der Darsteller von Kirk?
William Shatner?
Nein. Der neue, Chris Pine. gegeben hat im Kontext, glaube ich, des zweiten Into Darkness und gesagt hat, es gab angeblich einen Dialog auf dem Set bei Into Darkness und Chris Pine J.J. Abrams gesagt, ja, aber das ergibt keinen Sinn, was ich hier sage. Und Abrams hat sowas gesagt, ich paraphrasiere, wie, wenn es nur intensiv genug und ausreichend laut genug in die Kamera schreist, glaubt man dir das und keiner hinterfragt mir, ob das Sinn ergibt oder nicht. Und so habe ich mich eigentlich, dieses Gefühl, glaube ich, was Pine oder als Kirk da via Abrams an die Zuschauerschaft transportieren will, das ist eben das, was ich bei Jupiter Ascending 2 Stunden gefühlt habe. Ich dachte die ganze Zeit, okay, das ist unglaublich banal. Ich finde sogar kitschig, ehrlich gesagt, ist fast noch zu schmeichelhaft dafür, für das, weil kitschig, ich meine, kitschig kann auch sehr schön sein. Ich kann mir auch meinetwegen zum 20. Mal die Märchenbraut angucken im Fernsehen und es ist irgendwie drei Haselnüsse für Aschenbrödel und es ist irgendwie schön, aber es ist, ja, es ist ausgelutscht. Es ist banal, es ist eine unglaublich lahme Handlung gefüllt mit Plot, Paraphernalien, Nebenhandlungssträngen, überflüssigen Figuren und das Ganze eben verpackt in so ein tolles Set-Design und in eine so tolle Choreografie, in ein CGI-Overload. Das ist einfach technisch großartig und eben zusammengehalten von einem wirklich überwiegend sehr guten Cast, dass man zeitweise das Gefühl hat, ja, das ist alles gar nicht so schlecht. Und da gibt es ja auch immer diese schönen Sequenzen zwischendurch, wie diese Bürokratie-Szene, die eben 1:1 aus Brasil entlehnt ist. Oder aus Asterix der Oberdrom, je nachdem, welchen Film man da lieber ranzieht. Aber wo sie eben mal quasi in diesem Amt sind und sie von diesem Bürokraten-Roboter, Zwischenhändler-Roboter irgendwie da rumgeführt werden und zwischen verschiedenen bürokratischen Ebenen da rumnavigiert werden. Das ist sehr, sehr schön und auch direkt aus Brasil entlehnt. Und ich glaube, Terry Gilliam hat auch der Regisseur von Brasil ein kleines Cameo. Das irgendwie ist alles total süß. Und dann kehrt der Film wieder zurück zur eigenen Handlung. Und in diesen Momenten, da gab es 2, 3 von, sagt man wirklich, war das wie ein Stein, der in meinem Magen da niedersank. Und ich dachte, ach stimmt ja, den Film gibt es ja auch noch. Und diese Handlung und diese vollkommen uninteressanten Figuren. Und ach, da ist ja Sean Bean wieder. Und die Hauptfigur Jupiter Jones auch so, vielleicht bin ich nicht fantast genug oder nicht verspielt oder nicht mehr Kind genug, aber ich habe auch tatsächlich in einem Film, der mutmaßlich ist für ein erwachsenes Publikum und eine epische, auch teilweise gewalttätige politische Handlung erzählt, immer so ein bisschen hadere ich mit so Gag-Namen und mir war es hier so ein bisschen zu viel, als ich dann zum 84. Mal jemand den Namen Balaam Abrasax sagen hörte oder das ist mein bester Freund Stinger Epini. Oder also die Protagonistin des Films heißt eben Jupiter Ascending, ja. Sie heißt Jupiter Jones, wie Jessica Jones, bloß eben Jupiter, weil origineller wird es hier nicht. Dachte ich mir eben so, ja, ihr habt alle scheiß Namen, aber muss man die ganze Zeit laut aussprechen? Könnt ihr nicht einfach mal die Klappe halten? Ich bin Gamma Chatterjee. Und ich hab gefühlt wie in den Star Wars Prequels, als ich, wo sich Figuren vorstellen mit irgendwie, ich bin Schlubidubs Lee Spagino oder so. Und dachte mir, ich wollte es einfach nicht hören. Es war mir zu albern und die Albernheit war in einen super generischen Plot verpackt und davon viel zu viel. Und es passte für mich eben nicht so zusammen. Ich dachte, ich guckte das wirklich an und dachte, dass dieser Film ist das Spielfilm gewordene Millionengrab. Unglaublich viel Kohle, Ressourcen, Talent, alles mögliche, was da drin steckt. Und alle arbeiten verdammt hart daran, richtig hart daran, einen Scheißhaufen zu polieren. Und das Skript ist leider beschissen. Und darüber komme ich einfach nicht hinweg. Also, wie gesagt, für Schaum vor Mund reizt sich, dafür fand ich es dann irgendwie doch noch zu erträglich, weil die Schauwerte sind gut. Aber ich will nicht eine Minute weiter mehr sehen aus diesem Kosmos. Und da der Film ja gefloppt ist, werden wir es auch nicht. Aber ist jetzt auch nicht befriedigend. Ich finde es einfach nur schade. Ich hätte es mir auch anders gewünscht und ich habe es nicht bekommen. Schade. Willst du doch konkreter werden? Warum gefällt dir der Film jetzt besser als vor einem Jahr oder zwei?
Ich finde, ich war damals auch vielleicht, ich war am Anfang ein Tick schläfrig. Das heißt, da war ich noch in dem Alter, wo ich zumindest nicht groß komplette Teile eines Films verschlafen habe. Das ist mir mittlerweile schon ein oder das andere Mal passiert. Aber ich finde, der Anfang ist noch so, dass er mich mitnimmt. Und ich finde gerade die Action-Szene in New York am Anfang sehr beeindruckend.
Ja.
Da ist für mich mittlerweile schon ein sehr schönes Highlight. Finde ich sehr gut gemacht. Sieht auch knapp 5 Jahre später immer noch gut aus. Und hat da zumindest eine Menge Schauwerte, wo ich sagen kann, gehe ich mit. Ich finde, also ich bin zumindest jemand, ich versuche mir, so gut es geht, gerade Filme, die mir vielleicht dann auch mal nicht so gut zugesagt haben, aber zumindest jeden Film irgendwann einfach noch mal zu schauen. Einfach, hey, anderes Paar Augen, vielleicht sehe ich irgendwas, was ich verpasst habe. Jupiter Ascending, ich kann gestehen, ich habe hier nichts irgendwie verpasst, aber ich habe mich nicht so sehr gelangweilt, weil ich einfach, es passiert ja manchmal mit schlechten und mit guten Filmen. Du guckst etwas und nach dem Sehen, du denkst immer noch drüber nach und manche Filme wachsen einfach nur in deinem Kopf, weil du über Sachen drüber nachdenkst, weil du sagst, hey, das war gut oder du erinnerst dich besser an manche Sachen, weil du denkst, okay, das war schon cool und mit jedem Tag, jedem neuen Tag, wo du aufwachst, denkst du, boah, die Sequenz war auch schon der Wahnsinn, obwohl du den Film eigentlich nur ganz gut fandest. Und ich hatte so den Plot und so dieses Durchreichen von Mila Kunis hatte ich so schlimm und als so zäh in Erinnerung, dass ich dann hier beim zweiten Mal gedacht habe, oh, okay, ist vielleicht gar nicht so verkehrt. Und ich will es gar nicht so sehr vielleicht auf den Film schieben, sondern vielleicht dann auch mehr, dass das durch meinen Kopf einfach so sehr, ja, dass ich mich dann auch reingesteigert habe, okay, gut, es ist so schlecht gewesen. Und jedes Mal, wenn ich über Jupiter Ascending nachgedacht habe oder an einen Film irgendwo, ein Poster oder ein Interview oder sonst irgendwas mit dem Film gesehen habe, jedes Mal so kam sofort diese Assoziation. Und das ist ja dann auch nochmal so positive Erwartungen, negative Erwartungen können ja auch nochmal einfach das Seherlebnis, vielleicht nicht extrem, aber schon zum guten Stück beeinflussen und wie man vielleicht einfach dem Film gegenüber gesinnt ist. Ich finde, die Schauspieler, ich bin kein Fan von Eddie Redmayne. Ich mag ihn nicht. Es hat auch so bisher, all seine Rollen waren für mich einfach sehr uninteressant. Hier ist er natürlich, man kann es vielleicht schön reden, aber ja, ist so komplett over the top. Er macht halt einfach was komplett anderes. Hey, macht man manchmal als Schauspieler. Ich glaube, da bist du nie im sicheren Boot, du musst manchmal was machen, manchmal trifft es Nerven, manchmal nicht, dass hier, ich konnte, keine Ahnung, ich finde es halt, es ist lustig, ja, es ist nichts, was ich irgendwie sage, ja, ich finde, der Charakter ist halt null greifbar, ich habe halt null Ahnung, wie er tickt, es ist halt einfach so, mal wird geschehen, mal wird geflüstert, es fühlt sich einfach nicht Teil eines Ganzen an. Also, vielleicht hat er sich viel Gedanken gemacht, aber es kommt zumindest bei der Performance nicht rüber. Hm. Und bei Channing Tatum und Mila Kunis, zwei Menschen, die ich, also Channing Tatum mag ich schon sehr, Mila Kunis kommt auf die Rolle drauf an, aber ich habe so das Gefühl gehabt, beide haben nicht so wirklich Bock gehabt oder waren sich unsicher. Mhm. Haben sich mit dem Material nicht so wohl gefühlt. Haben einfach gesagt, okay, gut, sind die Wachowskis, die wissen schon, was sie tun, ich mache einfach das, was die sagen. Ich meine, klar, es hilft nicht, dass Jenny Tatum quasi eine rollerskatende Bulldogge spielt. Und also ich glaube, der konnte bei denen noch nicht mal irgendwie den Mund nie komplett schließen. Und das hilft dann wahrscheinlich auch nicht unbedingt. Also er wirkt dann halt auch nie besonders, ja, nahbar. Also das ist halt eine, keine Ahnung, komische Make-up-Entscheidung, finde ich.
Er ist ein Lykantant, also ein,
ja,
Mutant, lykantrophischen Mutanten. Egal. Er hat Hundeohren.
Ja. Da glaube ich, dass die beiden dann einfach gesagt haben, ja gut, wir machen halt mit, aber ich habe hier keine Charaktere gesehen, ich habe hier keine Jupiter Jones gesehen, sondern ich habe hier eine Mila Kunis gesehen.
Ja.
Das, klar, ist mit großen Stars dann manchmal so, dass du dann einfach nicht die Rolle siehst, sondern mehr den Schauspieler, aber ich habe hier wie in ich sag mal, im Vergleich zu allen anderen Wachowskis-Filmen, habe ich nur Schauspieler gesehen, die vorher in der Kostüm und der Maske waren und sich dann vor die Kamera gestellt haben.
Ja, ja. Ich hab vielleicht unbewusst, zumindest für Channing Tatum, irgendwie vor Jahren die Entscheidung getroffen, selbst wenn seine Projekte auf dem Papier, die er so macht, nicht besonders gut klingen, erst meist das Gute oder das Beste daran. Weil ich hatte eben auch, bevor ich Magic Mike oder den 21 Jump Street Spoof gesehen habe, dachte ich auch, das sind Filme, die ich nicht brauche. Die braucht kein Mensch. Und als die Filme dann rauskamen, waren nicht nur die Filme gut, sondern er war darin gut. Und ja. Ich habe tatsächlich, ich zoll ihm einigen Respekt dafür, dass er eben einer der wenigen, sagen wir mal, großen Hollywood-Stars dieser Generation zwischen, ich weiß nicht, wie alt er ist, zwischen 30 und 40, möchte ich sagen, ist, die bisher nicht gesagt haben, okay, ich verkaufe meine Seele an Marvel oder an irgendein anderes Disney-Franchise. Und er eben tatsächlich immer noch Rollen spielt, bei denen man zumindest hier und da denkt, oh, das ist aber interessant. Und mir tat es eben so ein bisschen leid darum. Also ich habe für ihn als Person, genauso für Mila Kunis, eben einen heiden Respekt, weil sie eben als menschlich einigermaßen sympathisch wirken. Sie tun mir einfach leid, weil ihm wird hier nichts gegeben in diesem Film. Ich glaube, Tatum konnte man mit der Aussicht locken auf einige schöne Actionsequenzen. Und die sind ja auch ganz hübsch. Es ist eben nur schade, dass er in diesem blöden Make-up steckt und immer auf Inline-Skates durch die Gegend fahren muss. Also auf, man sieht die ja nicht, ne? Also er gleitet quasi durch die Luft, was auch immer so ein bisschen hinderlich ist. Also es gibt ja einmal so eine kleine Heißsequenz, wo er irgendwo eindringt heimlich, aber die hinterlassen eben auch immer so einen Lichtstrahl. Und dachte, das ist doch blöd, dass man im Dunkeln diesen Lichtstrahl sieht. Kann er sich abstellen? Vermutlich nicht. Also da bin ich da vielleicht auch schon wieder zu nah an, weiß ich, an der von mir wahrgenommenen Realität. Und, es ist ja, und MacGuffin in Bezug auf Mila Kunis oder Jupiter Jones absolut richtig. Sie hat eben wirklich nichts zu tun. Sie ist eine dieser weiblichen Hauptrollen, die beim ersten nicht besonders kritischen Blick wirkt wie eine starke Frauenfigur, die echt viel zu tun hat. Und wenn dann der Abspann läuft und man anfängt, sich ein bisschen Gedanken zu machen über den Film, stellt man fest, eigentlich wird die nur von überwiegend männlichen Autoritätsfiguren durch die Gegend geschubst, den ganzen Film über. insofern auch so ein bisschen scheinheilig. Und ich möchte Wachowskis auch nicht zu nahe treten. Ich meine, allein aufgrund ihrer persönlichen Historie, aber eben auch innerhalb ihrer Filme haben sie sich immer stark gemacht für marginalisierte Gruppen, für die LGBTQ-Community und Menschen anderer Abstammung, Nationalitäten, Hautfarben, wie auch immer. Sie haben eben wirklich nur das Beste, glaube ich, im Sinn. Aber man merkt eben, das hier legt quasi den Plot, baut ein bisschen Plot auf für wahrscheinlich zukünftige, viel tollere Abenteuer von Jupiter Jones, die wir nie zu sehen bekommen werden. Und das ist eben kein befriedigendes Filmerlebnis. Mir ging es letztes Jahr auch so mit Alita Battle Angel, dem Robert Rodriguez-Film von James Cameron produziert, wo ich auch das Gefühl hatte, ja, das ist jetzt nicht komplett verkehrt. Ich mochte den Film nicht, aber da könnte man was Gutes draus machen, weil der endet ja auch irgendwie, der endet auch so halb mittendrin, in dem Moment, wo ich denke, so jetzt geht's los, vorbei. Und bei Jupiter Ascending, also ungleich zu Alita Battle Angel, wo ich dachte, jetzt könnte ich eigentlich nur eine Stunde vertragen, war ich bei Jupiter Ascending ehrlich gesagt ganz froh, dass er vorbei war. War es eben dann doch zu lahm und ich muss auch ganz ehrlich sagen, und ich glaube, jetzt spätestens jetzt werden alle Wachowski-Fans abschalten. Ich habe das Vertrauen in Lana und Lily Wachowski verloren in den letzten Jahren, dass sie in der Lage sind, etwas befriedigend, also für mich befriedigend, ist jetzt nur mein subjektives Geschmäckle, zu Ende zu erzählen. Ich erwarte nicht mehr viel. Wir haben letztens in der letzten Ausgabe kurz über Matrix 4, über die Möglichkeit, also die reelle Möglichkeit, wird es ja geben, eines neuen Matrix-Films gesprochen. Und ich werde mir den ansehen. Ich fiebere aber nicht mehr darauf hin, weil ich wenig Vertrauen darin habe, dass sie eigene Geschichten gut weiter bzw. zu Ende erzählen können. Die Sachen, für die sie erzählerisch hauptverantwortlich waren in ihrer Karriere, sind Bound und The Matrix, die beide fast unantastbar sind für mich, aber dann wirklich in absteigender Qualität Reloaded, Revolutions und Jupiter Ascending. Und das zeichnet einfach kein gutes Bild. Wobei, ja. Humor, Pluspunkt, Channing Tatum darf sagen, warum liebst du mich oder warum hast du Gefühle für mich? Ich bin Hunden näher als Menschen. Und Mila Kunis antwortet, ich liebe Hunde. Ein authentisch lustiger Moment, muss ich sagen.
Da hat der Patrick einen kleinen Stich gemacht. Humor 1.
Ja, ja, doch. Eddie Redmayne macht das alles wieder tot. Erinnert mich an diesen Bösewicht aus diesem, oh, den kennt niemand, den Film. Das ist so eine Teenie-Horrorfilm-Parodie, die heißt Student Bodies. Da gibt es so den Bösewicht, der nachts irgendwie da Highschool-Mädels meuchelt. Der heißt The Breather. Und der ist auch so. Und man sieht nicht viel von ihm. Also außer, dass eben das Röcheln. Und an dem muss ich immer denken, als ich Eddie Redmayne zusah, von dem ich dann mich dann auch fragte. Man kann immer sagen, die Schauspieler treffen mal gute oder weniger gute Entscheidungen in Bezug auf ihre Performance, aber die ist ja nicht so, dass die Regisseure da raus sind oder Regisseurinnen. Die werden auch gesagt haben, ja, mach mal. Weil Eddie Redmayne hat es ja nicht für sich entschieden und alle haben gesagt, oh, okay, lass sie mal machen. Wachowski werden schon gesagt haben, nee, mehr Röcheln. Und ich finde es ganz, ganz, ganz schlimm. Es ist der Versuch, eine wirklich schwach geschriebene Schurkenrolle, die auch sofort das Zeitliche segnet, weil sie irgendwo runtergestupst wird, interessanter zu gestalten durch so einen Tick, weißt du? Durch so eine Charaktereigenschaft, die sie irgendwie besonders macht. Aber nimmt man die weg, dieses Jupiter, ist da gar nichts mehr. Und das reicht eben nicht. Also, ich erzähle aber auch nichts Neues. Keiner mochte die Performance damals wie heute. Also, ich habe dem nichts hinzuzufügen. Jupiter Ascending ist kein guter Film. Aber sieht gut aus.
Es sieht gut aus. Ergänzend vielleicht eine Sache. Ich glaube, die Justice können schon Geschichten gut zu Ende erzählen, aber sie sollten. Ich meine, das macht sie aus. Sie haben halt null Angst vor Kitsch, was wahrscheinlich 90-95% von Hollywood hat. Und ich weiß nicht, was man jetzt, also wenn wir an der Stelle mit Jupiter Ascending abschließen und noch vielleicht ein, zwei Wort zum Matrix 4. Ich meine, David Mitchell ist als Autor wohl mit dabei, ist zumindest bisher mit gelistet. Mhm. Ja. Ob es halt in die Richtung geht von den letzten Filmen. So eher so die Matrix-Filme, diese Angst, nicht kitschig zu sein, fand ich so erst später. Oder kam zumindest da bei diesen Filmen nicht raus. Und das ist jetzt so, dass er, okay, wie wird jetzt hier der Ton getroffen, dieser Film? Also Lana Wachowski macht den alleine, Lily ist nicht mit dabei. Ich weiß nicht, ob es da, keine Ahnung. Also irgendwann trennen sich ja dann so manche mit den die Coens, da macht dieses oder nächstes Jahr hier, Joel Coen macht seinen Macbeth-Film alleine. Das ist der erste Film, den er seit über 30 Jahren, wo die beiden zusammen Filme gemacht hat, allein macht. Mhm. Ich freue mich auch. Ich freue mich drauf. Ich bin gespannt, was sie draus machen. Oder wie der aussehen wird und in welche Richtung der einschlagen wird. Oder was allgemein. Weil ich sag mal so die Aussage, oh ja, das braucht wahrscheinlich keiner. Ich sag mal so, das Argument kannst du bei jedem Film wahrscheinlich bringen. Auch hier, ja. Matrix 4 braucht wahrscheinlich keiner. Aber trotzdem bin ich interessiert, was sie halt draus machen. oder was sie draus macht.
Scheint für mich auserzählt zu sein, ist jetzt aber auch nur aktuelles Gefühl. Ich meine, man entwickelt ja in der Regel ein sehr viel besseres Gefühl für das, was da kommt, je näher es auf den Film zugeht und dann, wenn man einfach mal so ein paar mehr Details weiß über Besetzung und die grundsätzliche Prämisse. Ich stelle es Ihnen jetzt auch nicht in Abrede, dass Sie nicht doch das Potenzial in sich haben für einen wirklich großartigen Film. Mein Vertrauen ist einfach geschwunden, aber das soll ja nichts heißen. Genauso wie meine Meinung hier auch nicht heißen soll, dass die Filme Jupiter Ascending, Cloud Atlas, Reloaded, Revolutions schlechte Filme sind oder weniger gute Filme. Das ist nur meine persönliche Meinung. Ein Teil dieser Filme, zumindest Reloaded und mit kleineren Abstrichen Revolutions, sind ja auch sehr erfolgreich im Kino gelaufen. Cloud Atlas wurde, glaube ich, relativ gelobt von der Kritik und Speed Racer wird gerade wiederentdeckt vom Publikum und Kritik. Es ist ja, wie gesagt, ich bin ja da auch nur eine kleine Stimme in einem Meer von Stimmen, die genauso wichtig sind. Also alles gut. Ich hoffe, es wird einfach besser. Müsste ich ein Ranking erstellen, wer ganz vorne Bound und der erste Matrix-Film und alles andere ganz, ganz weit dahinter. Aber Speed Racer ist authentisch gut, wie ich finde. Sie haben zwei großartige Filme gemacht. Das ist mehr, als die meisten großen Hollywood-Studio-Regisseure von sich behaupten können. Insofern, ich wünsche Ihnen was. Und wie gesagt, unzynische, einfach ehrliche und engagierte Filmemacherinnen, Filmemacher gibt es ja zu wenig. Also mir ist lieber, ich sehe Matrix 4 und der wird ultra komisch und plötzlich läuft Keanu Reeves mit Hundeohren darum. Wäre mir lieber als Avengers 26, ganz ehrlich. Also, alles gut. Ich nehme, was kommt und ich bin nicht gespannt wie du, vielleicht aber neugierig, um mal so ein bisschen schwächeres Adjektiv zu gebrauchen.
Okay, das ist ein Wort.
Mal gucken.
Ja, dann haben wir damit unsere bisherige ersten Regisseure abgeschlossen?
Ja, wow, erste Miniserie vorbei nach zwei Episoden, finde ich gut. So kann es ja weitergehen. Was machen wir so als nächstes? Vielleicht noch, gibt es noch andere Regisseure, vielleicht nur mit zwei Filmen oder dreien?
Das gibt es mit Sicherheit, Patrick, aber ich hätte aktuell sogar Lust, vielleicht sogar auf ein bisschen was mehr, was an mehr Filmen.
Aber nicht schon wieder ein Duo, ne?
Findest du nicht so gut? Meinst du, es liegt am Du? Das
ich weiß auch nicht. Wir sollten das Vorurteil entkräften, dass Regisseur-Duos nicht so gut funktionieren oder Regie-Duos nicht so gut funktionieren, wäre, glaube ich, korrektes Deutsch. Sag mal, was wir als nächstes machen wollen. Ich glaube, es sollte offensichtlich sein für den Filmkennerin, für die Filmkennerin oder Filmkenner, was wir machen.
Vielleicht auch nicht, aber wir wollen uns demnächst, zumindest in der nächsten Folge, den Coen-Brüdern widmen.
Das wird uns beschäftigt halten über Frühjahr und Sommer, würde ich mal sagen. 18 Filme ist eine Menge und ich freue mich drauf.
Und ein kleiner Kurzfilm.
Ja, stimmt. Paris Jotem, ja.
Ich habe die DVD damals gekauft, ich habe nie geguckt.
Na, da bin ich gespannt. Ich glaube, die musste ich mir auch ausleihen, weil ich bin nicht wirklich willens, dafür Geld auszugeben. Aber ich glaube, jetzt so übers Knie gebrochen, auf 13 von 18 Coen-Filmen freue ich mich sehr. Und auf die restlichen 5 wahrscheinlich auch, wenn ich sie da wieder sehe. Also bin sehr gespannt. Unglaublich vielfältiges Werk der beiden Herren, die jetzt seit mittlerweile, ich glaube, über 35 Jahren gut im Geschäft sind. Und freue mich sehr drauf. Bin heiß.
Yes. Patrick.
Ja.
Wir sollten vielleicht noch das tun, was ich am Anfang vergessen habe, weil ich nicht der weltbeste Moderator bin, sondern nur der zweitbeste. Nämlich zum einen, du machst auch einen Podcast, außer den hier.
Das ist der Moment,
in dem noch einen anderen.
Ja, das ist der Moment, in dem alle abschalten. Ja.
Und noch einen. Und noch einen.
Es fällt ja auch irgendwas immer hinten runter. Und ich mache ja ein bisschen weniger Bahnhofskino Extended Edition, weil wir jetzt eben Spielfilm zusammen machen, worauf ich, ehrlich gesagt, also ich bin authentisch heiß darauf. Und ich habe dann, also Dennis und ich haben uns irgendwie gegenseitig schon richtig hochgejazzt hier, bevor wir unsere Aufnahme gestartet haben. Wir wollen das jetzt wirklich, hätten wir die Zeit und das Geld und irgendwie keine Jobs und irgendjemand wird uns sehr viel Geld schenken und sehr viel Zeit und all unsere sozialen Verpflichtungen wegnehmen. Wir würden wahrscheinlich irgendwie jeden Abend hier über sowas reden, aber ist ja nicht so. Und mache ich eben auch noch Bahnhofskino Extended Edition, ein bisschen in abgespeckter Art und Weise, weil jetzt eben Spielfilm dazugekommen ist, was ein super gutes Projekt ist, glaube ich, das ABC des Films. Und mal gucken, was da noch so kommt. Ne? Das ist so das aktuelle Portfolio im Bahnhofskino. Und was machst du lieber, Dennis? Wo findet man dich sonst so?
Ja, ich habe nur einen anderen weiteren Podcast. Das ist der Lichtspielcast. Wir haben jetzt eine sehr, sehr lange, ich nenne es mal kreative Schaffenspause gehabt, haben jetzt wieder begonnen, unsere aktuelle Folge, ach nee, okay, jetzt muss ich kurz überlegen, wann das hier veröffentlicht wird. Wir haben schon mittlerweile 1, 2, 3 Folgen rausgebracht mittlerweile. Und ja, hoffe, ihr könnt dort ebenfalls einmal reinstürmen, kinofilm.com/podcast oder einfach bei den bekannten Podcast, Podcatchern, iTunes und so weiter Lichtspielcast eingeben. Da
und neue Episoden von Spielfilmen ab jetzt immer am ersten Dienstag im Monat. Darauf haben wir uns geeinigt. Leicht zu merken.
Genau.
Einigermaßen.
Genau. Genau, also immer der gleiche Tag, immer ein anderes Datum.
Stimmt. Das war jetzt auch deep, also viel deeper als Jupiter Ascending oder Cloud Atlas.
Ich sollte Cloud Atlas 2 machen. Cloud Ascending.
Gute Nacht.
gute Nacht, bis zum nächsten Mal.